Heute wollen wir ein bisschen was zur Diskussion stellen, zur Volksbildung im Kapitalismus, also zur Schule. Das haben wir uns aufgeteilt und ich fange mal an. Es ist ja so, dass mindestens 10 Lebensjahre hierzulande der Nachwuchs, und zwar übrigens der vollständige Nachwuchs, in der allgemeinbildenden Schule zubringt. Viele sogar in Ganztagsschulzeit, also Vollzeit, füllt ziemlich viel Lebenszeit aus. Woraus man einen Schluss schon mal gleich vorneweg ziehen kann, auf Ausbildung kommt es in dieser Gesellschaft offenbar an. Kommt es darauf an, dafür, dass diese Gesellschaft funktioniert, kommt es aber auch für die Einzelnen darauf an, dass sie sich in dieser Gesellschaft mit ihrem Leben irgendwie zurechtfinden. Und die Schule, die bildet den Nachwuchs halt für die Gesellschaft aus, in der die Schule stattfindet, also für den Kapitalismus und den demokratischen Rechtsstaat. Das erwarten die Eltern, das erwartet die Wirtschaft, das verspricht der Staat als Schulveranstalter. Und so abstrakt das einfach hingesagt, dass die Schule für Kapitalismus und Rechtsstaat ausbildet, ist es eigentlich eine Banalität. Was denn sonst? Die bildet halt für die Gesellschaft aus, in der sie stattfindet. Wie diese Volksbildung geht, darauf soll heute das Augenmerk gelenkt werden. Welchen Stoff sie lehrt, wie sie den Geist der Kinder motiviert und für die Schule, für das Schulgeschehen einspannt. Wie überhaupt das Lernen in den Schulen hierzulande organisiert ist, als dieser bekannte Leistungsvergleich mit den bekannten Resultaten, Noten, Zeugnisse, Schulabschlüsse und so ein Zeug. Und was dann einmal am Schluss, als am Ende herauskommt, was offiziell eine gebildete Persönlichkeit heißt, das ist heute das Thema. Und wenn man sich dieses Wie mal anguckt, dann spricht schon einiges gegen die Volksbildung im Kapitalismus. Und dann eben auch gegen dieses System. Und ich fange mal an mit einem ersten Teil, der sich dem Stoff der Schulbildung ein wenig widmet. Da kann ich natürlich nur ein paar Proben hier abliefern und kommentieren. Die Schule startet mit Lesen und Schreiben, Zählen und Rechnen. Das ist einerseits ein Stoff für sich, zugleich eben die Grundlegung in Köpfen dafür, dass die so das archivierte Wissen einer Gesellschaft überhaupt aufnehmen können. Und so, insofern ist die Reihenfolge da auch gerechtfertigt, dass es damit losgeht. So, und wie geht's da los? Ein erster Blick mal drauf. Beim Zählen lernen. Zum Beispiel von bunten Bällen. Da muss das Kind lernen, dass da in die Schule nicht hingehört, ich will den roten. Das gehört auch dann da nicht hin beim Zählen lernen, wenn das Kind gut dressiert von seinen Eltern das Zauberwort anwendet und sagt, ich möchte bitte den roten. Das Kind muss was lernen? Es muss lernen zu abstrahieren von seinem praktischen Interesse an den gezählten Dingen und stattdessen wirklich mal so einer abstrakten geistigen Bestimmung Menge hinterherdenken. Und für das, worum es da geht beim Zählen, sind eben diese Bälle bloß gleichgültiges Anschauungsmaterial. Es gilt auch beim Lesen und Schreiben, geht es auch so zu. Bei dem richtigen Lesen des Satzes, Vater geht zur Arbeit, Da ist nicht fällig zu sagen, meiner nicht, der guckt Ferni und trinkt Bier. Und auch wenn man beim das Hänschen zum x-ten Mal krakeln muss, meine Mutter ist Hausfrau, dann wird beim x-ten Mal krakeln dem Kleinen irgendwann geläufig, dass da das Gefühl zu Mama zu schweigen hat. Dass der Inhalt des Satzes gar keine Rolle spielt, wenn man sich gerade darauf konzentrieren muss, die Lautung korrekt zu identifizieren und die Verschriftlichung zu lernen. Das sage ich deswegen mal, um zu sagen, Volksbildung, egal in welchem System, Bildung, geht vor gegen die erstmal in die Schule einrückende kindliche Dummheit. Eine kindliche Dummheit, die in folgenden Punkten besteht. Das Kind verfügt über einen, wie nennen wir es mal, Einblick in die Welt. Der ist auf Erfahrungen beschränkt. Diese Erfahrungen sind begrenzt, die sind auch zufällig, was ihm gerade so im Laufe der ersten Lebensjahre über den Weg gelaufen ist, daraus ist es zusammengewürfelt. Das verfügt über eine Beurteilung all dieser Gegenstände, die beschränkt sich im Wesentlichen auf Wohlfühlen, Schlechtfühlen. Und so, nach dieser geistigen Ausstattung, steuern die Bemser auch, was sie wollen und was sie tun. Es ist wesentlich Lust, Unlust, von der die sich steuern lassen. Und zwar ziemlich unfähig dabei zu einer Planung. Das mutet dann die Erwachsenen als Sprunghaftigkeit von Kindern an. Das finden die einen geil und wollen die Kinder an die Macht und die anderen sind mehr genervt von diesem Springaufs da. Das alles macht so den kindlichen Geist aus und zusammengefasst ist das ein Unwissen über die Welt, das diese Kinder eben genau zu solchen ohnmächtigen Kindern macht, die so abhängig von den Erwachsenen sind. Und dagegen tut auch die hiesige Schule ihr Werk. Und da müssen sich in der Schule die Kinder beim Lernen trennen von diesem untauglichen Praktizismus, den sie drauf haben, und sie müssen sich trennen von diesem unkundigen, gefühligen, unsachlichen Nützlichkeitsdenken, das die drauf haben. Und jetzt kommt was Komisches. Das macht die Schule und gleichzeitig sehen die Erwachsenen das überhaupt nicht eindeutig so, dass es darum zum Beispiel beim Schreiben und Rechnen geht. Dass es da doch darum geht, dass die eben Schreiben und Rechnen lernen und abstrahieren von allem anderen. Das sehen die Erwachsenen gar nicht unbedingt so. Immerzu tobt da ein mehr oder weniger öffentlicher Streit zwischen Eltern, Profipädagogen, Schulbehörde und manchmal sogar zwischen ganzen Staaten darum, was an Sätzen in Fibeln und Rechenbüchern zu stehen hat. Damit die auch dafür sorgen, dass die Kinder beim Schreiben und Rechnen lernen, sozial Wertvolles, politisch Korrektes und Völkerfreundschaftliches an Sätzen sich reinziehen. Das ist ein erster Hinweis darauf, dass die Volksbildung im Kapitalismus, und diese Erwachsenen haben die ja drauf, das Lernen, das seiner geistigen Natur immer sowas ist wie theoretische Abstandnahme vom praktischen Wofür, dass die das zugleich immer auf ein gesellschaftlich gewünschtes und politisch gefordertes Wofür festlegen wollen. Und so kamen übrigens die Beispielsätze in die Fibel, die ich benutzt habe. Ja? Also, dass da drin steht, Vater geht zur Arbeit. Das ist halt 1984 als politisch korrekter Satz in die Bibel gekommen. Heute hat auch Mutti einen Beruf. Und in der nächsten Schulbuchauflage macht dann wahrscheinlich die Ehefrau von Mutti das bisschen Hausfrau und Klein Inga das Schulfrühstück. Nochmal den kleinen Witz, den ich da lancieren will. Während das Kind lernen muss, davon Abstand zu nehmen, alle Welt immer nur an seinen Vorlieben und Abneigungen abzugleichen, sollen dann solche Beispielsätze und Rechenbeispiele dafür sorgen, dass es sich dabei sozial gewünschte Vorlieben und politisch korrekte Abneigungen zurechtlegt. Gehen wir mal weiter in Schulstoff. Da gibt es ein Fach, das heißt in den meisten Bundesländern heute Sachkunde. Manchmal heißt es noch Heimatkunde. Das finde ich ehrlich gesagt in gewisser Weise ehrlicher. Worum geht es da? Unter so Überschriften wie meine Familie, meine Schule, meine Stadt oder so einer Überschrift ich, du und die anderen alle. Lernen da jetzt die Kinder einiges. Und zwar durchaus eine ganze Menge wirkliche Kenntnisse über die sozialen Verhältnisse und überhaupt über die Verhältnisse, in denen sie sich bewegen. Da lernen sie wirklich einiges, was da zu beachten ist in einer modernen Zivilisation, was es da an Technik gibt, wie man auf die aufpasst, dass sie einem nicht über die Füße fährt und was für Vorschriften und Gesetze zu beachten sind. Das kommt vor. Und es ist übrigens kein schwerer Fehler, dass die Schule da anfängt, wo die Kinder mit was vertraut sind, dass sie sie sozusagen abholt, da wo die stehen, also bei der Familie. Sogar so eine Überschrift geht noch, wie heute machen wir das Thema, so sorgen die Eltern für ihre Kinder. Irgendwie tun die das ja meistens wirklich. Aber dann geht's rund. Dann muss man lesen, dafür geht Vater oder eben Mutter arbeiten. Dafür. Dafür hat Vater, Mutter einen Beruf. Dafür, dass sie die Kinder versorgen und die Familie versorgen. Das ist jetzt schon so, dass die Kinder da aufgefordert sind, das erste Mal auf ihre Gefühlseinheit da eine Art theoretischen Blick zu werfen. Aber einen, der nicht ganz richtig ist. Denn dieses Dafür ist nicht die ganze Wahrheit. Für sich und die ihrigen zu Hause zu sorgen, das ist zwar das private Motiv für das Vati oder Mutti arbeiten geht. Das ist aber nicht der wirklich herrschende Zweck ihres Arbeitens und ihres Berufs. Vater, Mutter arbeiten nämlich für was anderes. Die arbeiten dafür, dass die Firma, in der sie ihren Beruf haben, Gewinn macht. Die legt übrigens auch fest, was dafür, fürs Gewinnmachen der Firma, für ihre Rentabilität zu tun ist und was dafür Vater oder Mutter überhaupt verdienen können. Und beides ist in der Regel dann gar nicht so gut fürs Familienleben und fürs Familienauskommen. Dann geht's weiter. Mit dieser falschen Lehre über die familiäre Nützlichkeit ist jetzt die Nachdenklichkeit der Kinder erregt und auf die Welt der Berufe gelenkt. Wir kommen in die Welt der Berufe. Ein Schulbuch heißt Werkstatt Berufe. Und schon kommt die nächste falsche Lehre. Menschen, die uns helfen, heißt die Überschrift. Und wir lernen kennen Maler Markus Pinsel, Arzt Frank Schlüsselbein, Verkäuferin Pia Zukauf, Zweikauf und Polizistin Steffi Stern. Da wird auch berichtet, dass die ganz schön viel zu arbeiten haben, aber eben unter einer falschen Überschrift. Menschen, die uns helfen. Die kapitalistische Konkurrenz in der Berufswelt, diesen Konkurrenzkampf von selbstständigen Kunden das Geld abzujagen, die Konkurrenz von Angestellten darum, den Arbeitsplatz zu haben und zu behalten, dass sie angestellt sind und andere ausgewechselt werden. Die wird dem Kind unterbreitet als eine einzige nützliche Arbeitsteilung zur Versorgung. Jetzt hat es einen theoretischen Blick in die Berufswelt getan, nicht mehr seine kindischen, phantasmagorischen Vorstellungen vom Lokomotivführer und Flugzeugpiloten, aber eine falsche Lehre über die gesellschaftliche Nützlichkeit dieser Berufe. Dass übrigens die Arbeit kein Spiel ist, das müssen die Kinder schon lernen in der Schule. Das bringt man ihnen bei. Bloß wie? Was am kapitalistischen Arbeiten so hart und oft schädlich ist und manchmal auch das Familienleben schädigt, das lernen sie nämlich nicht. Es kommt aber davon sogar was zur Sprache in der Schule. Der Schulunterricht sagt nicht immer die richtige Theorie, aber unrealistisch will er auch nicht sein. Da kommt zum Beispiel eine kleine Lehreinheit, die heißt: Was möchtest du denn mal werden? Weißt du schon, was du später mal werden willst? Damit dir dein Beruf auch Spaß macht, sollte er zu dir passen. Und jetzt kriegt das Kind so eine Checkliste und soll ausfüllen, was kann ich gut, was interessiert mich. Und dann kann man so wie das so heute in modernen Seminaren für Erwachsenen auch ist, so Smileys mit breitem Mund und runtergedrehtem Mund ankreuzen. Was kann ich gut, was interessiert mich? Früh aufstehen, im Team arbeiten, schwer tragen, genau arbeiten, sauber arbeiten, mit Technik arbeiten, Belastungen aushalten, zuverlässig sein, pünktlich sein, mit Kritik umgehen. Interessant. Von sachlichen Inhalten, von gebrauchswertmäßigen Tätigkeitsinhalten keine Rede. Die Checkliste nennt nur lauter ziemlich abstrakte Anforderungen. Eigentlich Anforderungen ans Aushalten können von Anforderungen. Das ist offenbar das, was verlangt wird. Den ökonomischen Grund dafür lernen die Kinder nicht. Das würden die wahrscheinlich für zu abstrakt finden. Aber in die Härte am kapitalistischen Arbeiten werden sie irgendwie schon eingeweiht. Und wieder mit einer falschen Lehre über auch den Nutzen harter Leistung. Den Nutzen harter Leistung auch für den Einzelnen. Das Kind darf die Frage stellen, und was kann ich denn, was habe ich denn davon, was kann ich denn da verwirklichen? Die nächste falsche Lehre, die ihm verbraten wird, heißt: Dich. Dich kannst du da verwirklichen. Das wird beim zeitgemäßen Kind heutzutage in der Schule eingeübt. Die dürfen sich Sterne ausschneiden. Folgendes will die Unterrichtseinheit beibringen: du bist ein Star, Klammer auf, ist gleich Stern, Klammer zu. Schreibe in die Sterne, was du alles geschafft hast, zum Beispiel neu erlernte Fähigkeiten oder Bereiche, in denen du besser geworden bist. Dann sollen sie das da reinschreiben, machen sich das so an den Pullover. Und was sollen sie lernen?
Angemalt.
Die Kinder sollen das benennen, worauf sie besonders stolz sind und was sie an sich selbst mögen. Die Leistung anderer Menschen anerkennen und deren Selbstwertgefühl durch Lob und Bestätigung stärken. Also nicht auf den Inhalt der Tätigkeit, auf den Inhalt des erreichten Resultats wird da die Aufmerksamkeit des Kindes gelenkt, sondern auf das Persönchen, das das geschafft hat. Und das sich, egal mit was, das ist nämlich wirklich ein bisschen wurscht, dadurch eben auszeichnet, ein Star ist, dass es, ich es geschafft habe. Es hat natürlich einen Preis. Im Gegenzug muss jeder Star dieses Starrsein auch beim anderen anerkennen, lobhudeln und so. Ja, da lernen die Kinder schon eine Abstraktion, aber leider eine grundverkehrte. Sie lernen ein Selbstbewusstsein, das sich nicht dessen gewiss ist, was es tut, was man gerade denkt, was man gerade erreicht. Dieses Selbstbewusstsein muss man übrigens nicht lernen. Das ist unvermeidlich. Wenn man etwas im Bewusstsein hat, weiß man auch, dass man es im Bewusstsein hat. Die lernen das falsche Selbstbewusstsein, dass es bei allem, was man tut, darauf ankommt und dass das eigentlich der Erfolgsmaßstab ist, dass ich es tue, dass ich selbst es tue. Das wird hier erzogen. Damit sollen nicht inhaltsleere Schaumschlägerei und Angeberei bei den Kindern gefördert werden. Dass jeder, der Star werden will, erstmal dafür auch was tun muss, das kommt schon zur Sprache. Aber auch das kommt komisch zur Sprache, nämlich nicht als ein erstmal zu prüfendes Ziel. Also eine Sache, man überlegt, wann will man das überhaupt erreichen? Taugt es was? Was ist es denn, das Ziel? Sondern gleich als zu meisternde Aufgabe, gleich als zu meisternde Bedingung dafür, dass man Erfolg hat. Habe ich dafür noch ein Beispiel? Hatte ich. Ja, genau. Schreibe eine Zieleliste. Überlege dir drei Dinge, die du erreichen willst und beschreibe sie so. Erstens, das ist mein Ziel. Zweitens, so kann ich es erreichen. Drittens, diese Menschen können mir dabei helfen. Vergiss nicht, einen Tag festzulegen, an dem du überprüfst, ob du deine Ziele erreicht hast. Viel Glück. Ja, das ist, was sie da lernen, ist so etwas wie die Elementarform von modernem bürgerlichen Gehorsam. Dass man nämlich alles, was einem angedreht wird, was man zu erledigen hat, dass man das gleich und ausschließlich unter dem Gesichtspunkt betrachtet, wie meistere ich das? Dass man das verharmlost zu einer von den vielen Bedingungen des eigenen Erfolgs, die man natürlich in Rechnung stellen muss, die man meistern muss, und dann hat man Erfolg und ist wer. Übrigens ein kleiner Witz am Rande, das, was die Kinder da, das ist für die dritte Klasse, ja. Was die da lernen, kommt später in der Managerausbildung nochmal vor. Das ist ein Crashkurs für ausgebrannte Manager, die lernen, wie man sich Ziele setzt und Zielüberprüfungsroutinen einhält. Also kurz, es wird ziemlich viel Schlimmes angerichtet. die wirklich dummen Nützlichkeitsfantasien der Kinder, zum Beispiel über Berufe, die werden ernsthaft ihnen ausgetrieben. Aber sie werden ihnen ausgetrieben durch ganz falsche Nützlichkeitstheorien über die Gesellschaft und die Berufe, die es in ihr gibt. Sachkunde. Naturkenntnisse lernen die Kleinen natürlich auch. Gehört auch dazu, kommt immer alles durcheinander gerührt vor in diesem modernen Fach da. Da lernen sie was über Pflanzenfamilien, Bienenvölker, Ameisenstaaten und so weiter. Viel Wissen. Manchmal übrigens wirklich nett aufbereitet. Auch als dummdödeliger Erwachsener kann man da noch was lernen. Ja? Aber was Entscheidendes bringen die Schulbücher und die Lehrer den Kindern nicht bei, wenn sie mit ihnen Naturkunde machen. Die bringen ihnen nicht bei, wo drin sich Naturgemeinschaften eigentlich von gesellschaftlichen Gemeinschaften unterscheiden. Worin sich solche naturdeterminierten Lebensgemeinschaften wie Ameisenstaaten unterscheiden von den vorher besprochenen gesellschaftlichen, das kriegt man eigentlich nicht mit. So Familien, also was Gesellschaftliches, in denen eben nicht Naturdetermination, sondern sagen wir mal die Neigung und die Not der Eltern herrschen. Die Berufswelt, in der das Interesse der Unternehmen an Gewinn herrscht. Staaten, die das Werk politischer Gewalt sind. Das sollen sich Schüler als Produkt der Sachkunde eigentlich ganz genauso als nun mal Gegebenheiten denken wie Biotope. Die Aufklärung über die Natur findet statt, aber sie ist eben ergänzt um so eine falsche Lehre von der nun mal unentbehrlichen Befangenheit von allem und jedem in Lebensgemeinschaft. Das Thema, so sorgen die Eltern für ihre Kinder, das ist gewisserweise fachübergreifend. Ameisen, die uns helfen können. Noch was Drolliges in der Naturkunde schon gleich von Anfang an. Die klärt die Kinder schon auf, dass in der Natur auch allerhand Unverträgliches, ja sogar Lebensbedrohliches für kleine und große Menschen vorkommt. Und das ist ja auch wichtig, das muss man ja lernen, sonst kann einem ja etwas passieren. Und das macht sie ungerührt neben einer falschen Lehre, dass die Natur so etwas wie der Inbegriff von Nützlichkeit und Geborgenheit ist. Dass die eigentlich eine ganze Einrichtung des Überlebens in Biotopen ist. Und nachdem das Kind das Intus hat, kommt eine ganz seltsame Mahnung in der Naturkunde gleich dran. Ja, wenn das so ist, dass die Natur ein so unentbehrlicher Lebensraum ist, dann soll das Kind der Natur gegenüber, der Belebten wie der Unbelebten gegenüber, eine ganz eigenartige Stellung lernen. Respekt nämlich. Respektieren soll es die Natur, nicht kapieren, sondern respektieren. In der bayerischen Schule steht das richtig sogar im Schulgesetz drin, und zwar soll es da die Natur respektieren lernen im Namen der Schöpfung von unserem höchsten Konstrukteur da. In der bremischen Schulgesetzgebung kommt derselbe Scheiß vor, und da ist es nicht der Schöpfer, den man da in der Natur schätzen soll, sondern deren Nachhaltigkeit. Das ist die komische Lehre, die da unterwegs ist, die besteht darin, dass die bürgerliche Volksbildung einfach ausgeht, dass es eine untrennbare Einheit von Naturgebrauch und Schadenanrichten gibt. Dass, wenn man die Natur gebraucht, es dasselbe ist wie Schadenanrichten und dass deswegen nur eins hilft: Zurückhaltung, Respekt vor der Natur. Nicht sinnvoller, vernünftiger Gebrauch davon, sachgerechter, sondern Zurückhaltung. Und so predigt sie dann die Zurückhaltung, statt dass man mal die Interessen prüft, die überhaupt die Macht haben, anderen die Atemluft zu vergiften und die Bäche zu versauen. Was da stattfindet, ist Folgendes: Die geistige Befreiung von diesen kindisch dummen Wohlfühlfantasien über die Welt, die geht einher mit geistiger Vereinnahmung für die vorhandene Umwelt, die gesellschaftliche wie die natürliche, als unentbehrlicher, als alternativloser und als deswegen unbedingt schützenswerter Lebensraum. Das macht dieses Fach wirklich, also dieses Fach Sachkunde wirklich zur Heimatkunde. Dann geht es aber doch langsam so weiter und muss ja auch noch was kommen in den 10 Jahren. Mathe und Naturwissenschaften. Und da lässt sich das irgendwie nicht mehr so durchhalten, dieser Quark. Das sind dann Fächer, in denen lässt die Schule und lassen die Schulveranstalter wirklich ein wenig die Logik und Systematik der Sache gelten. Ich habe übrigens zwischendrin mal gelesen, die kultusministeriellen Rahmenplanungen für diese Fächer, ich fange an, dran zu zweifeln. Das ist furchtbar. Ich hab wirklich nicht viel gelernt an Mathe, aber nicht mal das habe ich da drin wiedergefunden. Aber lassen wir es mal stehen. Irgendwie kommt da die Logik und Systematik der Sache, Mathe und Physik und Chemie und so weiter zum Tragen, und das müssen die Kinder lernen. Nach dieser Seite hin ist es wieder eine echte Herausforderung an ihre Abstraktionsleistung, an ihre geistigen, konsequenten Nachdenkleistung. Und zugleich passiert was ganz Seltsames. Zugleich halten die Volkserzieher diese Sorte mathematische und naturwissenschaftliche Ausbildung veranstalten, das für eine einzige Zumutung, eigentlich eine unzumutbare Zumutung für landestypische Köpfe, also für solche Köpfe wie Sie, die Sie jetzt in die kleinen Reihen bringen. Die nennen die Fächer Mathe, Chemie und Konsorten abstrakt. Mensch, sind die abstrakt. Und das meint nicht das Korrekte. Das meint auch nicht den Wortsinn von abstrakt. Dass es da drin eben um gedanklich richtig von anderen getrennten Bestimmungen und Eigenschaften geht und dass denen in ihrer Gesetzmäßigkeit nachgestiegen wird. Sondern, wenn die sagen, das sind abstrakte Fächer, dann wollen sie sagen, das ist der Mangel an diesen Fächern. Und was Sie da als ausgebildete bürgerliche Köpfe für den Mangel halten, das sagen Sie einem dann auch, die vermissen das Nutzenversprechen, mit denen man Kinder zumuten kann, diesen Krams zu lernen. Die vermissen ein Nutzenversprechen, getrennt von dem, dass man da halt lernen kann, was man da lernen kann. Und dann bemühen sie sich um ein solches Nutzenversprechen. Ausdrücklich neben dem, was es alles in Mathe und Naturwissenschaften zu kapieren gibt, wird sich darum bemüht, wie man Kinder dazu motivieren kann und wie man ihnen die Bedeutung dieser Fächer, die gesellschaftliche Relevanz dieser Fächer beibringen kann. Das kriegen die Schüler dann diesen Kram als Beikost zu Mathe und Naturwissenschaften. Während die sich gerade zwecks Konzentration auf Mathe und Naturwissenschaften gründlich von der kindischen Dummheit trennen müssen, sich von Lust und Unlust treiben zu lassen, kriegen sie von ihren Volkserziehern lauter neue Dummheiten in Sachen Motivation und Relevanz beigebracht. Motivation zum Beispiel. Das fängt harmlos an. Es gibt diese eingekleideten Matheaufgaben, wo man lernt, dass wenn man rechnen kann, dass man dann auch mit dem Taschengeld besser auskommt. Ich lese euch die jetzt nicht vor. Aber dieser Gedanke, dass Mathe dafür gut ist, mit dem Taschengeld auszukommen, der wird ja richtig ausgewalzt. Er wird mittlerweile in Bundesförderungsprogramme Mädchen in die Mathematik und Naturwissenschaften richtig ausgewalzt. Was wird denn dabei gebracht? Da wird das Versprechen in die Welt gesetzt, dass Jungen und sogar Mädchen Mathe- und Naturwissenschaftskenntnisse in ihrem Leben schwer gut werden gebrauchen können. Dass das sowas wie ein Schlüssel zu Karriere und Geld verdienen ist. Da wird ihnen eingebläut, zählen können, korreliert mit immer bezahlen können. Und das ist natürlich ein ziemlich ungedecktes und unwahres Versprechen, was manche Schlauköpfe in der Schule dann auch auffliegen lassen. Es ist einfach eine Unwahrheit, die da als Mathematikmotivation beigebracht wird. Eine Unwahrheit, die schon für den Schulerfolg nicht stimmt, geschweige denn für die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, geschweige denn für die Entscheidungen von Personalchefs in kapitalistischen Unternehmen. Das Gerede von der Relevanz, von der gesellschaftlichen Bedeutung der Naturwissenschaften, das auch nochmal schnell gestreift. Ja, sowas wie Algebra, das finden solche Schulveranstalter unerträglich abstrakt. Moleküle auch. Mensch, ist das abstrakt. Und um das gängig zu machen, verbreitet dann die Schule solche verkehrten Abstraktionen wie der technische Fortschritt bringt uns Segen, aber auch manches Risiko. Der Quatsch beginnt damit, dass die begriffslose, staunende Betrachtung von Technik in Industrie und Staat nicht etwa den Kindern durch Sachkenntnis abgewöhnt wird, sondern das wird gepflegt. Begriffsloses Begeistertsein für Technik. Und daraus folgt dann der falsche Schluss, den jeder von uns mal gelernt hat, dass wir alle, oder noch verkehrt abstrakter, diese sind nämlich Abstraktionen, die sind ja völlig klar, ja. Moleküle sind zu schwer, aber der Mensch ist der Chef der Technik im Lande und sein Profiteur. Der Mensch entscheidet über den Einsatz von Naturwissenschaft und Technik und profitiert davon. So nach der Devise, komm Beate, lass uns ein Atomkraftwerk bauen, dann kommt auch der gelbe Strom auf dein iPod. Keine Rede ist davon, dass allein der Staat mit seiner politischen Gewalt und die Kapitalisten mit ihrer Privatmacht des Kapitals die Instanzen im Kapitalismus sind, die darüber entscheiden, ob irgendeine Naturwissenschaft und wie als Technik in Praxis umgesetzt wird. Und keine Rede ist davon, dass nur wenn das Unternehmen Profit bringt, dass dann auch Beate ihren iPod kaufen kann und insofern von etwas profitiert. Also, Mathe und Naturwissenschaft werden schon ihrer Sache nach gelehrt, aber eben begleitet von lauter solchen falschen Lehren über die Nützlichkeit. Nützlichkeit für den Einzelnen und vor allen Dingen, da will ich das Augenmerk jetzt drauf lenken, für die Gesellschaft. Da liegt nämlich jetzt der Fortgang in der kapitalistischen Volkserziehung. Kinder lernen im falschen Nützlichkeitsdenken hier einen falschen Fortgang, den vom Ich zum Wir. Wir alle haben Fortschritt. Den bringt uns die Technik. Und zwar nicht nur in Form von individuell greifbarem, sondern eben in Form des Fortschritts. Fortschritt, das ist nämlich die hier gelernte zweite, ebenso allgemein gedachte wie Inhaltsleere Kategorie von Nutzen. Der Fortschritt, und wer will denn schon gerne zurück auf die Bäume, ne? Ist ja wohl klar, dass das was Gutes ist. Und dritte Abstraktion, die man lernt, ist eben der technische Fortschritt. Diese falsche Auffassung, als würde Technik sich entwickeln, also gewissermaßen eines Tages beschloss das Lagerfeuer ein Atomkraftwerk zu bauen. Was da der Heranwachsende beigebracht kriegt als Beipackzettel zur Naturwissenschaft, ist, er wird für eine ungeprüfte gesellschaftliche Nützlichkeit vereinnahmt und dann wird er gleich schon wieder auf einen Preis davon festgelegt. Wo nämlich Segen ist, da sind auch Risiken, da droht sogar ein Fluch. Und der Altbundeskanzler Schröder hätte gesagt, das hat zum Beispiel was zu tun mit Arbeitslosigkeit, Klimakatastrophe. Mehr Zusammenhang wird einem da nicht beigebracht. Das hat was damit zu tun. Arbeitslosigkeit und Klimakatastrophe. Und Ursache für so etwas soll dann eben auch wieder dieser Herr Fortschritt sein, diese abstrakte Macht, technischer Fortschritt und nicht etwa die Ziele und Berechnungen derer, die wirklich darüber entscheiden, welche Naturwissenschaft in Technik umgesetzt wird. Was das Kind also da lernt, ist die Ergänzung, siehst du, der Hund ist wie kleine Kinder, der fühlt sich nicht wohl. Also die Ergänzung von diesem falschen, ungeprüften Nützlichkeitsdenken um so eine Haltung, ja, was so nützlich ist, da muss man auch Verantwortung für übernehmen. Da verweise ich auf den Konsumartikel im letzten Gegenstandpunkt. Da wird dieser Quatsch grundgelegt geistig, dass jeder was tun kann und den gelben Strom durch den grünen Strom ersetzen kann und damit die Welt retten. Zusammengenommen also eine total widersprüchliche Lehre, die die Volksbildung einem dabei bringt. Einerseits soll einem Naturwissenschaft als unglaubliche Quelle von Nutzen verkauft werden und gleichzeitig soll man in der Physik lernen, dass man sich bitte schön zweimal überlegen soll, ob man im Winter die Heizung anstellt. Wenn dann die gehobenen Schulstufen Heimatkunde betreiben. In der Oberschule heißt die Heimatkunde dann Gesellschaft und Politik, so heißt sie jedenfalls im Buch. Und was bei den Naturwissenschaften sowas wie ein ideologischer Beipackzettel zum Stoff ist, das ist dann überhaupt der Stoff. Eine einzige falsche funktionalistische Weltanschauung. Was meine ich damit mit funktionalistischer Weltanschauung? Damit meine ich eine im bürgerlichen Denken ganz grundsätzlich praktizierte verheerende Umkehrung. Und das lernt man in der Schule. Statt dass man gesellschaftliche und politische Verhältnisse mal unparteiisch und sachgemäß analysiert, daraufhin, na, welche Zwecke verwirklichen die denn? Welche Interessen setzen die denn in gesellschaftliche Verhältnisse um? Das ist ja eine zielführende Frage. So viel lernt man sogar in der Schule, dass gesellschaftliche Verhältnisse irgendwie von Menschen gemacht sind. Also statt dass man das erstmal unparteiisch und sachgemäß analysiert und dann daraus eben auch Schlussfolgerungen zieht, für welche Interessen gesellschaftliche Verhältnisse nützlich sind und für welche nicht, ist die Umdrehung des Denkens das Übliche. Eine funktionalistische Weltanschauung geht auf Gesellschaft und Politik gleich mit dem Vorurteil los, die seien nun mal funktional für ihre Insassen. Es ist nicht eine Schlussfolgerung am Ende einer Analyse, sondern das ist die Herangehensweise an die Analyse. Unsere Gesellschaftsordnung, wie funktioniert sie? Da wird dann der Lerngruppe, mal ein Beispiel, da wird dann der Lerngruppe durchaus sachlich zur Kenntnis gebracht, welche Gesetze, welche Beschlüsse das Leben hierzulande regeln. Also auch zu beachten sind. Da kommt schon vor, was regelt an Schulgesetz und an Schulbeschlüssen den Schulalltag und die Schullaufbahn. Wie werden Kauf und Verkauf gesetzlich verbindlich gemacht? Da erfährt man ein bisschen was von Regelungen aus dem Zivilrecht. Und es muss ja auch einer lernen, der langsam volljährig wird, weil dann ist er rechtsmündig. Und wenn der Ja sagt zum großen Brockhaus in Digitalform, dann hat er unterschrieben und muss auch blechen. Also muss man vorher auch mal wissen, was macht Verträge gültig, auch Handschlag. Lauter Zeug kommt schon vor der Sache nach. Lauter Zeug, das fürs praktische Leben im Kapitalismus auch wirklich gewusst werden muss. Aber all das kriegt man in der Oberschule beigebracht als bloßes Material zu einer zu lernenden Theorie, die geht so. Die Theorie sagt, das sind Regeln. Und Regeln als solche, überhaupt Regeln, braucht es, die sind unentbehrlich, um das Zusammenleben der Menschen zu regeln. Regeln braucht es, das hält übrigens diese Theorie offenbar für ungefähr genau dasselbe, um Konflikte zwischen den Menschen zu regeln. Also wo Zusammenleben, da auch Konflikte, wo Konflikte, da Zusammenleben. Das ist denen ganz selbstverständlich ein Gleichheitszeichen dazwischen. Und diese Theorie, die jetzt wirklich die theoretische Fassung von dem ganzen bloß als Material dargebotenen wirklichen Regelungswesen ist, die erfüllt mindestens den Tatbestand einer inhaltsleeren Verallgemeinerung. Insofern ist sie auch keine Verallgemeinerung. Man soll nämlich nicht ermitteln in der entsprechenden Lerngruppe, welche Interessen sind das denn, die sich in Schule oder Marktwirtschaft in die Quere kommen. Welche sind es denn? Worin besteht denn die Kollision? Und wie regelt denn der Staat mit seinen Gesetzen diese Kollision, wenn es offenbar so ist, dass der Konflikt nie weg ist, sondern geregelt immer da ist? Warum und zu welchem Zweck müssen solche Interessen denn in dieser Gesellschaft, nennen wir es mal, zusammenleben? Das wären alles so Fragen. Es wäre die Frage, mal kurz zusammengefasst, in was für ein Scheiß-Zusammenleben sind wir da eigentlich hineingeraten? Aber solche Fragen nach dem Inhalt von Konflikten und dem Inhalt der Regelung passen natürlich einer Theorie nicht, die mit der Phrase Regel betören will. Was der Mensch da in der Oberschule lernt, das ist jetzt wieder ein Fortschritt in der geistigen Verdummung. Er lernt ganz furchtbar theoretisch zu denken, nämlich ganz theoretisch falsch abstrakt. Er lernt einen ebenso unbedingten wie völlig leeren Bedarf für Unterordnung. Wo viele Menschen, da Bedarf nach bindenden Regeln. Und er lernt einen ebenso nützlich klingenden wie völlig inhaltsleeren Zweck von Gesetz und Herrschaft auswendig. Gesetz und Herrschaft, die Regeln mit Regeln, geregeltes Zusammenleben, das sonst ohne Regeln wäre, nicht auszuhalten. Das ist hier der entscheidende Fortschritt im falschen funktionalistischen Denken. Es kommt diese Geisteshaltung, das ist nützlich, das ist unentbehrlich, das ist schützenswert, auch wieder raus. Aber jetzt kommt sie raus, ganz ohne jeden Rückbezug auf kleinliche eigene Interessiertheit, auf ein konkretes Interesse der Leute, für die das angeblich nützlich sein soll. Und dafür sorgt hier die falsche theoretische Abstraktheit der Theorie von den Regeln. Regeln sind nützlich fürs Regeln. Von jeder Frage, was das dem einen aufgibt, was das dem anderen nutzt, ist zu abstrahieren. Die gesellschaftlichen Verhältnisse sind funktional, lernt man in der Oberschule. Und das ist dann in der bürgerlichen Erziehung die schändliche theoretische Überwindung der Befangenheit des kindischen Denkens in der Frage, kommt das eigentlich gut? Die paar Proben mal zusammengenommen. Was da schon rauskommt, und das sind wirklich bloß Proben, zu was der Stoff der Schule das Volk erzieht. Man muss es nicht so übertrieben machen wie in dem Beispiel, das ich zitiert habe, aber man lernt, ich kann starr werden. Man lernt also ein Ideal von Erfolg. Und man lernt so zu denken, Erfolg worin? In der Verwirklichung von mir selber. Was tut man hierzulande? Beziehungsweise was muss man tun? Inhaltlich ist das in gewisser Weise egal, da soll man nicht so viel Augenmerk drauf richten, außer dass man sich dann natürlich auskennen muss. Man soll die Sache so denken. Das sind Bedingungen, das Tun und was man tun muss, das sind Bedingungen, die muss man in Rechnung stellen und die muss man vor allen Dingen meistern. Ein bisschen egal welche, aber man muss sie meistern. Das ist nämlich der unvermeidliche Preis für diese Nützlichkeit namens Erfolg, fürs Erfolg haben. Das ist eine ebenso berechnende wie total unkritische Annahme aller Pflichten. Die Lebensverhältnisse, in denen man da rumtorkelt, was sind sie? Eine dafür und sowieso brauchbare Umwelt. Jedenfalls die einzige, die wir haben, alternativlos. Zugleich in ihrem Funktionieren dauernd gefährdet. Ich muss also neben meinem Erfolgsstreben auch Verantwortung zeigen. So, das ist mal so ein kurzes Zittenbild der von dem Stoff erzogenen Persönlichkeit. Und da übergebe ich.
So, neben diesem Dienst des gesamten Lernstoffs, den der Jonas exemplarisch vorgestellt hat, leistet der Stoff noch einen zweiten Dienst. Der erste Dienst heißt, der ganze Lernstoff soll begriffen, angeeignet werden, was auch sonst. Er stellt wie nachgewiesen, wie angedeutet, immerhin das geistige Rüstzeug da und das Schüler befähigen soll, sich in diesem kapitalistischen Laden einzurichten. Aber neben diesem Dienst leistet der gesamte Unterrichtsstoff noch einen zweiten Dienst. Der Lernstoff ist nämlich in der hiesigen Schule, Jonas hat es schon angedeutet, zugleich das Material für einen groß angelegten Leistungsvergleich. Einem groß angelegten Leistungsvergleich, dem sich Schüler von Anfang bis zum Ende ihrer Schulzeit, Studium übrigens eingeschlossen, zu unterziehen haben. Dieser zweite Dienst wird der erste Teil meines Abschnitts sein, unter drei Fragen. Wie geht dieser Dienst? Erstens. Zweitens. Wie verhält sich eigentlich dieser erste Dienst zu dem zweiten Dienst, den er vorgestellt hat? Und drittens, wozu taugt er eigentlich? Wie geht er? Ich fange mal damit an. Ich muss die Phänomene nicht im Einzelnen darstellen. Die kennt jeder aus seiner Zeit als Schüler, aber natürlich auch aus seiner Zeit als Lehrer. Das Lernen wird in diesem Leistungsvergleich unter das Diktat von Zeit gebeugt. Schüler müssen bei der Aneignung des gesamten Lernstoffs ziemlich von Anfang an zugleich zeigen, wie fix sie beim Lernen sind. Ob es ihnen gelingt, in der vorgegebenen Zeit, vom Lehrer vorgegebenen Zeit, möglichst viel des präsentierten Stoffs aufzunehmen und in einem Test, der sich dann immer anschließt, Test oder Klassenarbeit, in der vorgegebenen, gleichfalls vorgegebenen begrenzten Zeit möglichst viel davon richtig wiederzugeben. Dieser Vergleich, und auch das ist bekannt, belässt es nicht beim schlichten Vergleichen. Er ist alles andere als dieses schlichte, folgenlose Vergleichen. Die Resultate der Vergleicherei werden vielmehr hergenommen und mit ihnen wird über Erfolg und Misserfolg in der Schule entschieden. Den Leistungsvergleich in der Schule gibt es also als Konkurrenzveranstaltung. Lernen ist in der Schule als Lernkonkurrenz organisiert. Lernkonkurrenz sortiert die Schüler nach Sieger und Verlierer. So selbstverständlich, dass jedem Schüler nach kurzer Zeit ist, so verrückt ist es doch zugleich. Wer nämlich in diesem Leistungsvergleich erfolgreich sein will, also gute Noten, ein ordentliches Zeugnis, Übergang zum Abi, zum Gymnasium und so weiter, also wer erfolgreich sein will, der muss für den Leistungsvergleich nicht etwa viel und gründlich lernen, sondern der muss beim Lernen besser sein als andere, schneller sein als andere. Das ist der Witz beim Lernen. Der muss in einem Prozess, der ja immerhin der Prozess der geistigen Weltaneignung ist, wie falsch auch immer, wie ideologisch auch immer, der muss sich in diesem Prozess nicht etwa nach seinen Möglichkeiten schlau machen, sondern der muss dabei immer andere ausstechen, andere hinter sich lassen. Also, die Frage stellt sich in dieser Sorte Lernen nicht, was muss ich tun, um das Rechnen mit einer Unbekannten zu beherrschen? Die Funktion eines Atoms, den Aufbau eines Atoms zu kennen, die Groß- und Kleinschreibung beherrschen. Sondern was und wie muss ich lernen, damit ich in dem Test, dann wenn der Lehrer ihn ansetzt und so wie der Lehrer ihn ansetzt, möglichst besser abschneide, bessere Noten bekomme als andere. Übrigens selbst das Minimalziel, was ja viele Schüler dann sehr schnell haben, irgendwie durchzukommen, geht nicht anders als so. Man kommt nur durch, wenn man andere hinter sich lässt. Dabei haben die Schüler mit dieser Lernanstrengung, die sie im Vergleich zu anderen abliefern müssen, den Erfolg ihrer eigenen Anstrengung nur sehr bedingt in ihrer Hand. Ihre Anstrengung beim Lernen relativiert sich nämlich erstens an der Leistung aller Mitkonkurrenten, das weiß man über die Notenbildung, Durchschnitt und so weiter. An der Leistung aller Mitkonkurrenten, also an dem, was die abliefern, was die drauf haben. Und das weiß man immer erst nachher, nie vorher. Und zweitens relativiert sich die Anstrengung daran, dass die ganze Zuordnung von erbrachter Lernleistung und Note bei der einzelnen Arbeit und erst recht beim Zeugnis ganz in der Hand der Veranstalter dieses gesamten Zirkuses liegt. Schüler müssen sich für ihren Erfolg anstrengen, sie müssen dabei besser werden als andere, aber genau das zweckmäßig ins Werk setzen, können sie damit noch lange nicht. Das liegt im Übrigen auch daran, dass das Lernen unter Zeitdiktat einschließt, dass die Schüler gar nicht die Zeit fürs Lernen eingeräumt bekommen, die sie selbst fürs Lernen brauchen. Viele brauchen mehr Zeit, als sie eingeräumt bekommen, manche aber auch weniger. Das heißt, es wird eine Lernsequenz im Unterricht abgeschlossen und dann ein Test angeschlossen, wenn große Teile der Schüler mit dem Lernen, mit dem Begreifen überhaupt noch nicht fertig sind. Dennoch müssen sich alle dem Vergleich unterziehen. Kein Schüler kann, wenn es zur Klassenarbeit, zum Test kommt, sagen, hallo Herr Lehrer, ich schreibe die Arbeit nicht mit, ich kann das Zeug ja noch gar nicht, Sie haben es mir noch gar nicht beigebracht. Nichts da zur zweckmäßigen Verfolgung des Anliegens gute Noten. Müssen Sie daran teilnehmen, werden Sie genötigt. Die Ihnen mindestens angemessene Lernzeit wird Ihnen nicht eingeräumt. Das stört übrigens die Lehrenden selbst wenig. Es ist ihr Auftrag. Und selbst wenn es sie stört, ist es ihr Auftrag, den sie exekutieren. Sie würden ja auch keinen Vergleich, die würden ja das Lernen auch nicht als Vergleich inszenieren, wenn es ihnen wirklich darauf ankäme, mal unterstellt, allen den Schulstoff ordentlich zu vermitteln und dafür allen die ihnen notwendige Zeit und die ihnen möglichen Lernmittel einzuräumen. Es zeigt sich also, dass der abschließende Vergleich mit Test- und Klassenarbeiten so angelegt ist, dass er Leistungsunterschiede zwischen den Schülern hervorbringen soll. Er soll sie hervorbringen. Und das tut er regelmäßig. In der Verteilung der Schüler auf das Notenspektrum von 1 bis 5 oder 6. Und das mit den Noten, auch das nur noch mal nebenbei gesagt, dass mit den Noten dann nicht auf bestimmte Wissensdefizite verwiesen wird, die dann ausgeräumt werden sollen. Das lässt sich im Übrigen den Noten selbst schon entnehmen. Da gibt es die 4 für Mängel in Geografie, für Mängel in der Rechtschreibung, für Mängel in Sport und Geschichte, ohne dass der inhaltliche Mangel da in irgendeiner Weise noch benannt wird. Der nächste Punkt, die an den Schülern in diesem Leistungsvergleich hergestellten Unterschiede, ich betone das hergestellt, werden also nicht ausgeräumt, sondern sie werden festgehalten. Sie werden fixiert und sie werden nach ihrer Fixierung exekutiert. Und das ist auch die ganze Härte dieses Leistungsvergleichs. Am Ende halten die Lehrer als Ergebnis ihrer Arbeit Schulverlierer und Schulsieger fest. Gutes oder schlechtes Zeugnis, Hauptschule, Realschule oder Gymnasium. Ja, und darauf wird es dann ja wohl auch ankommen, wenn das regelmäßig dabei rauskommt. Es kann übrigens deswegen auch nicht ausbleiben, dass Schüler bei dieser Sorte Lernen regelmäßig den Anschluss im Stoff verpassen, nicht mehr mitkommen. Zumal dann nicht mehr mitkommen, wenn sie bei den Grundlagen des Lernens, am Anfang genannt worden, Lesen, Schreiben, Rechnen und so weiter, bereits abgehängt worden sind. Dann akkumulieren sich Defizite und über die Akkumulation von Defiziten Ist denn auch zum Beispiel zu erklären, was die PISA-Befunde immer in die Welt hinaus posaunen, dass selbst nach 10-jähriger Schulzeit mindestens 10 Jahre die halbe Tageszeit in der Schule große Teile von Schülern so große Mängel in diesen Elementarien haben, dass sie dann auch gar nicht mehr an der Lernkonkurrenz partizipieren können, dass sie an der gar nicht mehr teilnehmen können, dass die Voraussetzung für die Teilnahme an dieser Lernkonkurrenz nicht da ist. Das ist natürlich nicht bezweckt, es wird aber in Kauf genommen, gewissermaßen als Kollateralschaden des Leistungsvergleichs abgehakt, der muss dann wohl einen anderen Zweck haben. Vorher jedoch, ehe ich mich auf den Themen zuwende, noch dies. Diese Sorte Leistungsvergleich, Lernen als Konkurrenzlernen, hat noch ein paar weitere Konsequenzen, die ich unbedingt erwähnen muss. Wenn Schüler sich beim Lernen, beim Testlernen, darauf konzentrieren, im Leistungsvergleich mit dem Rest der Klasse gut abzuschneiden, dann kann es übrigens nicht ausbleiben, dass das Interesse am Lernstoff selbst dabei in den Hintergrund tritt und die Note in den Vordergrund tritt. Gleichgültigkeit gegenüber der zu lernenden Sache, damit im Übrigen auch zu der Frage, ob man den Lernstoff wirklich vollständig durchdrungen hat, ganz abgesehen von der Frage, ob der Lernstoff eigentlich sachlich korrekt präsentiert worden ist, solche Gleichgültigkeit ist das Produkt dieses Lernens als Leistungsvergleich. All das tritt dann, was der sachliche Gehalt ist, in den Hintergrund, beziehungsweise war so recht schon gar nicht mehr noch nie im Vordergrund. Und diese Gleichgültigkeit schließt ein, dass die Erfahrung hat jeder gemacht, große Teile des Lernstoffs nach dem Test auch schnell wieder in Vergessenheit geraten dürfen. Das macht nichts. Sie haben ja in dem Vergleich, für den man sie sich angeeignet hat, ihren Dienst getan. Man lernt nur so und nur so weit, wie es für die Testereien nötig ist. Danach kann man vergessen. Und es gibt in einigen Ländern, ich habe es von Amerika gehört, die schöne, in Anführungszeichen, Sitte, nach dem Examen alle Schulbücher auf einen großen Haufen zu werfen und zu verbrennen. Eine Sitte, die aus bekannten Gründen je noch nicht eingeführt worden ist. Geistig verbrannt wird es schon. Was sich auf diese Weise beim Schüler einstellt, ist eine rein instrumentelle Stellung zum Lernstoff. Und zwar, das muss man nochmal unterscheiden, eine falsche instrumentelle Stellung zum Stoff. Da soll man nichts verwechseln. Kritisieren will ich mit dem Hinweis auf Instrumentalismus nicht, dass Begriffenes zum Instrument wird, Instrument für praktische Anwendung wird. Das ist völlig in Ordnung, aber das setzt gerade voraus, dass man sich die Aneignung von Wissen selbst erst einmal für sich gründlich zum Zweck machen muss, ehe man daran denken kann, das angeeignete Wissen daraufhin zu überprüfen, wofür es praktisch nützt. In der Schule ist das ganz anders. Und das meine ich mit Instrumentalismus. Da passen Schüler die Befassung mit dem Stoff ganz den äußeren Vorgaben nach Zeit und den Erfolgskriterien, Noten an. Lernen soll allein dafür nützen. Und nur so weit und nur dafür findet dann die Befassung mit dem Stoff statt. Und wer als Schüler von mir aus sogar durch die Schule selbst interessiert worden ist an einem Stoff, der wird schnell erfahren, dass er mit diesem Interesse durch diese Sorte Organisation des Lernens in der Schule wiederum an eine Grenze stößt. Ein kleines Zwischenfazit an der Stelle. Dieses Zwischenfazit wird sich mit der zweiten Frage, wie steht eigentlich dieser Dienst, Lernstoff als Material des Leistungsvergleichs, zu dem ersten Dienst, den Jonas entwickelt hat. Es ist nämlich festzuhalten, ein Widerspruch zwischen diesen beiden Diensten. Stoff als Inhalt geistiger Vorbereitung auf das Leben und Stoff als Material des Leistungsvergleichs, das scheint sich erstmal unmittelbar auszuschließen. Einerseits könnte man sagen, kommt es auf ihn sehr an, ist er und der ganze Lehrplan doch Zweck der Schule, war seine Abteilung. Er soll in die Köpfe der Kinder hinein. Er soll die Bornierungen mitgebrachter Dummheit überwinden. Andererseits ist das Lernen als Lernkonkurrenz organisiert, in der derselbe Stoff Material für die Herstellung und Fixierung und Exekutierung von Lernunterschieden in der gesamten Schule darstellt. Einerseits sollen die Kinder den Stoff begreifen und sich ihm durchaus interessiert zuwenden. Das meint ja ihn sich aneignen. Andererseits produziert das Testwesen jene Gleichgültigkeit zum Stoff, konserviert und akkumuliert Unwissenheit, was nicht selten übrigens dazu führt, auch das nochmal am Rande erwähnen, was nicht selten dazu führt, dass für viele Kinder Lernen selbst, also dieser geistige Modus der Weltaneignung, in anderen gibt es erstmal gar nicht, überhaupt als Last begriffen wird, als eine Notwendigkeit, vor der man sich möglichst zu drücken hat. Da rufen die Spielkameraden unten vorm Fenster, komm runter, Franz, spielen. Und der sagt nicht etwa, nö, ich habe keine Lust, ich darf ja noch lernen, sondern sagt, ich muss noch lernen. Wie geht dieser Widerspruch auf? Was bleibt vom Stoff, um dessen Anpassung an neue geistige Erfordernisse sich doch Lehrplankommissionen, er hat es ja erwähnt, ständig kümmern? Wie geht es auf, wenn zugleich das Lernen als Leistungslernen immer diese Gleichgültigkeit gegenüber dem sachlichen Gehalt produziert? Auf jeden Fall kann man festhalten, dass Schulpolitiker sich nicht genötigt sehen, die Lernkonkurrenz um Noten abzuschaffen, weil sie vielleicht Bedenken hätten, jetzt bleibt nichts mehr in den Köpfen der Kinder, was sie doch mit guten Gründen so und so in die Lehrpläne reingeschrieben haben. Ganz abgesehen davon, dass wir natürlich keinen Begriff von diesem Widerspruch haben, so wie wir ihn jetzt hier entwickeln, ist eins offensichtlich klar, an dieser Sorte Organisation des Lernens als Leistungsvergleich ist ihnen sehr gelegen. Warum? Diese Sorte Lernen hat eine bildungspolitische Raison, über die übrigens hier auch schon mal an anderer Stelle geredet worden ist. Es werden, wie gezeigt, als Resultat der Lernkonkurrenz nicht irgendwelche Noten an Schüler verteilt, sondern umgekehrt. Es werden Schüler auf Noten verteilt. Ein feststehendes Notenspektrum, auf das die Schüler der ganzen Klasse verteilt werden. Und die Herstellung von Unterschieden in dem Leistungsvergleich, deren Fixierung, soll, das ist Absicht, die guten von den schlechten Schülern scheiden, soll darüber die Mehrheit des Nachwuchses von weiterführenden Bildungsgängen ausschließen. Und zwar früh. Früh sollen die Leistungsstärksten von den Leistungsschwachen geschieden werden. Früh nach der 4. oder 6. Klasse. Der Hamburger Streit dort hat ja von seinem sachlichen Gehalt keinen anderen Inhalt gehabt als ist nicht die Sortierung nach der 4. Klasse so geartet, dass uns immer noch welche entgehen können. Sollte man deswegen nicht erst nach der 6. Klasse sortieren? Also eigentlich nichts anderes als eine Effektivierung der Auslese ist der ganze Streit gewesen. Alles andere, was sich drumherum gerankt hat, ist eben Ranke drumherum.
Ja, kannst du an der Stelle dann nochmal kurz darauf eingehen, warum man zum Beispiel in der Oberschule die Notengebung des Einstiegs in Klasse 8 aufheben will?
Ja. Kann ich das nachher machen? In der Debatte. Das trifft ja auf Teile der Primarstufe auch zu. Ich mache erstmal weiter. Übrigens zum Nachdenken, ob das Lernen als Leistungsvergleich damit aufgehoben ist, wenn keine Noten gegeben werden, das muss man sich mal überlegen. Also, der Zweck der ganzen Sache ist nichts anderes als die schulische Sortierung des gesamten Nachwuchs nach Bildungskarrieren. Und diese schulische Sortierung nach Bildungskarrieren, die ja einschließt, wie jedermann weiß, dass nach der Entlassung aus dem Schulwesen der Nachwuchs durchsortiert wird auf die Arbeitsmärkte der vorfindlichen kapitalistischen Berufshierarchie. Die einen gehen als Ungelernte, die andere als Gelernte, dritte als Facharbeiter und wiederum andere als Studierte auf die Arbeitsmärkte. Zeigt, dass diese Sortierung nach Bildungskarrieren nichts anderes ist und auch sein soll, als eine Vorsortierung des gesamten Nachwuchses für die hierzulande angelegte Berufswelt im Kapitalismus. Die Veranstalter dieses groß angelegten schulischen Leistungstests möchten nämlich ein ausgebildetes Volk als, in Anführungszeichen, geistigen Rohstoff haben, der schulisch bereits für die Zwecke und Berufe der Klassengesellschaft vorsortiert ist. Deshalb wird die Hierarchie der Berufe und der sonstigen bezahlten Tätigkeiten bereits vorab grob in der Schule abgebildet. Daran möchte ich ein zweites kleines Zwischenfazit einschließen. Das zweite Zwischenfazit soll deutlich machen, was da eigentlich der Witz an der Lernkonkurrenz ist. Man muss feststellen, dass das, was Schüler in der Lernkonkurrenz wollen, wofür sie sich mehr oder weniger anstrengen, das fällt überhaupt nicht zusammen mit den politischen Zwecken, für die diese Lernkonkurrenz veranstaltet wird. Es steht für die Schüler, die sich in dem Leistungsvergleich zu bewähren haben, ganz getrennt von ihren Leistungen, von ihren Lerninteressen, gute Noten, gutes Zeugnis, guten Abschluss, fest, dass all ihre Bemühungen gerade nicht für alle zugleich aufgehen können, weil sie nicht für alle zugleich aufgehen sollen. So sehr sich auch immer alle Schüler anstrengen, sie werden, und das ist nun mal das Prinzip der Konkurrenz, und zwar das Prinzip jeder Konkurrenz, nach guten und schlechten Schülern, nach Siegern und Verlierern geschieden, ganz absichtsvoll geschieden. Und für wen von ihnen die Plackerei in der Schule von Erfolg gekrönt ist, wer das von ihnen oder stellvertretend von ihnen, von den Eltern anvisierte Abitur schafft oder nicht, das entscheidet sich immer erst nach der vergleichenden Bewertung am Ende der schulischen Bewährungsphase. Dass eben nicht alle, sondern bis heute immer nur eine Minderheit zum Studium zugelassen wird, das ist dem Leistungsvergleich bildungspolitisch vorgegeben. Das hat er herzustellen und das stellt er auch her, auch wenn alle Schüler sich gleichermaßen strebend bemühen würden oder bemühen, das Resultat bleibt das gleiche. Festzuhalten ist also ein Widerspruch an der Konkurrenz. Ein Widerspruch, der die Konkurrenz ganz prinzipiell auszeichnet. Alle, die sich in ihr betätigen, wollen in ihr das Gleiche. Im Falle unseres Gegenstandes Schulerfolg. Alle lernen dafür. Alle strengen sich dafür mehr oder weniger an. Aber nur ein Teil gehört dann zu den Gewinnern. Wieso denn nicht alle? Wo sie doch ein Interesse eint am vernünftigen Schulerfolg und wo sie doch alle dasselbe Mittel zum Einsatz bringen, lernen. Der Schluss daraus lautet, die Zwecke der Konkurrenz erklären sich überhaupt nicht aus dem Interesse der Konkurrenten. Das muss man sich klar machen. Wie wäre sonst zu erklären, dass es Sieger und zugleich so viele Verlierer gibt. Das will doch wirklich keiner von denen, die in der Schule zeitgleich antreten. Kein Schüler tritt an mit dem Ziel, durch sein Lernen einen Beitrag zur Bestückung der kapitalistischen Berufshierarchie nach ausgebildetem Menschenmaterial zu liefern. Absurd. Jeder will doch immer nur lernen, eine Lernkarriere, die ihm später ein einigermaßen vernünftiges Leben garantiert haben. Man kann festhalten, es regiert also die Konkurrenz. Immer. Ein außerhalb der Konkurrenz liegendes Interesse. In dem Fall das der staatlichen Bildungspolitik. Und dieses Interesse als Konkurrenz ins Werk gesetzt, als Konkurrenz, also nicht per Los für Berufe rekrutiert, auch nicht nach Herkunft und Geburt für Berufe rekrutiert, sondern eben als Konkurrenz. Wenn dies als Konkurrenz organisiert ist, eine Konkurrenz darüber entscheiden soll, dann bedeutet das nichts anderes, als dass sich identische Interessen von Schülern im Gegensatz zueinander betätigen müssen. Identische Interessen im Gegensatz zueinander betätigen müssen. Es ist eben von vornherein festgelegt, dass die von den Schülern bzw. ihren Eltern angestrebte Sache des Schulerfolgs nicht für alle da ist. Kennt man den Spruch, es kann nicht jeder Professor werden. Dem Verfahren, das dann eingerichtet worden ist, haben sich alle zu unterwerfen, wenn sie in der Schule nicht unter die Räder kommen wollen. Das heißt aber auch, vollzogen wird das gewünschte, das bildungspolitisch gewünschte Ergebnis dabei immer von den Konkurrierenden mit ihrer eigenen Anstrengung selbst. Indem sich jeder Einzelne von ihnen mit dem Schulbesuch günstige Bedingungen für seinen späteren Eintritt in die besseren Positionen der Gesellschaft verschaffen will, darüber sorgen sie allesamt in diesem Gegeneinander beim Leistungslernen selbst für die gewünschten Unterschiede, für die bildungspolitisch gewünschten, natürlich nicht von ihnen gewünschten Unterschiede zwischen allen Schülern und setzen damit durch ihre Tat in der Konkurrenz die gegen sie gerichteten Berechnungen der herrschenden Bildungspolitik durch. Natürlich, Schulabsolventen sehen das selbst und Schüler selbst sehen das völlig anders. Da ist ihnen nicht nur die Schulpflicht selbstverständlich, sondern da ist ihnen die Schulpflicht fast wie eine Gelegenheit, in der Schule ihren Weg zu machen, dort Karriere zu machen und so weiter. Dass die Schule für die Schüler da ist, beziehungsweise bei kritischer Betrachtung zu sein hätte, das teilt übrigens noch der letzte bildungsstreikende Schüler, die Bildungsstreiks der Vergangenheit bei Schülern und so weiter, leben von nichts anderem als von dieser idealistischen Einbildung, die Schule ist doch oder hätte doch für mich da zu sein. Das ist ein falsches Urteil. Aber dieses falsche Urteil behaupte ich, und das ist meine Überleitung zu meinem letzten, zweiten Teil, ist selbst Resultat der Schule. Das falsche Urteil ist selbst Resultat der Schule.
Warte mal, einen Moment. Also ich habe vorhin gedacht, ich will jetzt noch auf einen anderen Widerspruch raus. Hast du jedenfalls angesprochen. Und zwar dachte ich, da habe ich irgendwie den Faden jetzt so ein Widerspruch dazu, dass das, was Jonas in Teil 1 ausgeführt hat, wo ja deutlich geworden ist, wie in den verschiedenen Fächern bestimmte, wie sagt man da, abstrakte Grundelemente staatsbürgerlicher Tugenden vermittelt werden. Also das jetzt mal so in kurz.
Nein, Lernstoff.
Lernstoff. Moment. Und dass das ja auch wirklich ein bildungspolitisches Anliegen ist, dass das jeder kleine Bürger und nachher jeder fertige Staatsbürger drauf hat. Mhm. Jetzt hast du gleichzeitig ausgeführt, dass so wie das Lernen organisiert ist als Leistungskonkurrenz, ist nicht nur in Kauf genommen wird, sondern ist geradezu unumgänglich und auch bezweckt ist, dass eine ganze Reihe der Schüler den Stoff nicht mitbekommen oder nur sehr teilweise mitbekommen. Und da wird auch nicht gesagt, Moment, warten wir mal noch ein bisschen, bis er das kapiert hat, wofür die Familie in dieser Gesellschaft funktional ist und so weiter, sondern dann wird halt im Rahmen der gerade jetzt am Schluss auf den Punkt gebrachten Leistungskonkurrenz gesagt, naja gut, wir, oder was weiß ich, ob das heute noch wir heißt oder ob das irgendwie anders heißt. So, und ich dachte auch, also den Widerspruch wolltest du doch auch drauf aufschließen.
Ja, aber ich wollte ihn erstmal nur benennen.
Okay.
Ich wollte ihn erstmal nur benennen.
Ja,
die Auflösung, wie sie damit verhält, kommt am Schluss. Übrigens ist es nicht nur, wie du gesagt hast, dass Unwissenheit, die Schüler mitbringen, auf diese Art und Weise konserviert wird, akkumuliert, Defizite nicht ausgeräumt werden, weil Schüler abgehängt werden, sondern was ich nebenbei noch betonen will, ist in deiner Zusammenfassung untergegangen, ist die generelle Gleichgültigkeit, die das Produkt dieses Leistungslernens ist, zum Stoff selber.
Ja, das ist ja alles okay.
Gut, okay.
Aber die erste Auflösung war fertig. Die erste Auflösung heißt, dann steht eben das Interesse, die Schüler anhand ihrer Lernleistung im Vergleich zu unterscheiden, als Schulzweck höher, als das, dass sie dabei den Scheiß sich zu eigen machen, den ich als Stoff erzähle.
Was nicht durchstreicht.
So, das ist die erste.
Ja, ja. Das ist
die erste Auflösung.
Was nicht durchstreicht, dass ihnen dann durchaus da auch Defizite in den zwei staatsbürgerlichen
Tugenden. Lass doch mal, das kommt alles.
Ja.
Also nochmal zu dem, was der Jonas...
Aber das ist die erste Auflösung. Und da ging jetzt, weil du nach dem roten Faden gefragt hast, da ging jetzt der rote Faden weiter. Was ist das denn für ein Zweck, die Kinder auf eine solche notenmäßige Vorverteilung zu verteilen?
Wo so, die Bedeutung dieses Zwecks habe ich jetzt erklärt. Der liegt jenseits der Konkurrenz. Und das habe ich jetzt nochmal zusammengefasst, das war mir wichtig, was dies eigentlich alles über Konkurrenz aussagt. Mein Übergang jetzt zu meinem zweiten Teil hat Bezug genommen auf die Art und Weise, wie Schüler das sehen, übrigens nicht nur Schüler, sondern Eltern und Lehrer gleichermaßen. Die Schule ist doch für uns da, ist doch für die Schüler da. Wie gesagt, entweder in dieser realistischen, zumeist aber, weil es ja mit Kritik verbunden ist, in einer sehr idealistischen Weise. So, jetzt heißt meine Behauptung, und die will ich in meinem zweiten Teil einlösen, dass dieses falsche Urteil selbst Resultat der Schule ist. So etwas, behaupte ich, lernen Schüler in der Lernkonkurrenz, der sie sich unterwerfen müssen. Diese Lernkonkurrenz, die ich jetzt in meinem ersten Teil entwickelt habe, ist nämlich nicht nur Sortierungs- oder Vorsortierungsveranstaltung, sondern zugleich selbst eine nicht zu unterschätzende Erziehungsveranstaltung. In der Lernkonkurrenz selbst, in dem Vollzug der Herstellung von Unterschieden und deren Exekution, wird der Schüler zu, das ist jetzt so der Oberbegriff, zu selbstbewussten Konkurrenzsubjekten erzogen. Selbstbewussten Konkurrenzsubjekten, und die haben dann, die denken denn solche Einbildungen und praktizieren sie oder sollen sie praktizieren, die eben der Gegenstand meiner Überleitung waren. Wie geht das? Ich fange mal mit der Aufzählung von drei Punkten an. Einer ist davon bei Jonas auch schon vorgekommen. Woran sich die Schüler in ihrer Schulzeit in diesem Leistungstest, ich sag mal, gewöhnen. Zu dieser Gewöhnung gehört erstens die Identifikation einer Anstrengung, in dem Fall einer Lernanstrengung, die zur Erreichung eines Ziels aufgewandt werden muss, mit der Form, in der sie passiert, also mit Konkurrenz. Identifikation der Anstrengung mit der Form, in der sie hierzulande in der Schule und nicht nur dort vollzogen wird als Konkurrenz. Dabei ist es, wie ich im ersten Teil angedeutet habe, ja gar nicht dasselbe, sich wegen der Verfolgung irgendeines Ziels, irgendeines Anliegens abzumühen, wie dabei besser sein zu wollen oder sein zu müssen als andere. Und das ist eben nur dort der Fall, wo sich das Interesse anderer, das war ja nochmal der Inhalt meiner Ausführungen über die Konkurrenz, das Interesse anderer auf dasselbe Ziel richtet und zugleich festgelegt ist, dass die erstrebenswerte Sache nicht allen zugänglich sein soll, sondern per Konkurrenz entschieden werden soll, wem und wem nicht. Das ist sozusagen die erste Selbstverständlichkeit, die Sie im schulischen Lernen mitkriegen. Wer etwas erreichen will, muss andere ausstechen. Andere ausstechen, die dasselbe wollen. Eine Absurdität. Und noch etwas Zweites wird bei Ihnen richtig zur Gewohnheit. Wo die Lernanstrengung eben nur als Konkurrenz geht, man kann auch immer Lernen durchstreichen, Anstrengung abstrakt sagen, nur als Konkurrenz geht, gewöhnt man sich zum Zweiten schnell die Frage ab, ob ein angestrebtes Anliegen jeweils überhaupt die dafür aufzubringende Mühe wert ist. Ob man eigentlich angesichts der nötigen Mühe, der notwendigen Anstrengungen, nicht vielleicht auch mal auf so ein Ziel verzichtet. Diese Kalkulation fällt unter den Tisch. Wenn ein Schüler zum Beispiel im Mathematik- und Geschichtsunterricht nicht mitkommt, ohnehin wenig Interesse an diesem Stoff hat, weil er andere Interessen hat, es ihn mehr zu anderen theoretischen Gebieten zieht und er es deswegen in diesen an Anstrengungen fehlen lässt, dann stellt dies sachlich gesehen, behaupte ich mal, erst einmal keinen Schaden für ihn dar. Er weiß dann etwas nicht oder weiß etwas noch nicht, wie vieles andere auch nicht, aber dafür weiß er eben was anderes. In dem als Lernkonkurrenz organisierten Unterricht kann er sich das jedoch nicht leisten. Er kann es sich nicht leisten, weil fehlende Anstrengung als fehlende Leistung verbucht, mit schlechten Noten bestraft wird. Er also den Schaden auch dann hat, den schulischen Schaden auch dann hat, wenn ihn selbst das versäumte Wissen gar nicht weiter belastet. Es gehört also zum Bewusstsein des Konkurrierens, dass wie eine Gewohnheit in den Köpfen der Leute drin ist, sich den geforderten Mühen ganz getrennt von der Reflexion auf die Vernunft und Nützlichkeit des jeweiligen Ziels, also des schulischen Ziels und des Interesses an ihm zu unterziehen, wenn man denn nicht zu den Schulverlierern von vornherein gehören will. Und noch etwas Drittes ist festzuhalten. Die schulische Lernkonkurrenz sorgt automatisch dafür, und es gibt einen kleinen Zusammenhang zu dem ersten Teil, sorgt fast automatisch dafür, dass man sich früher oder später nur etwas als sein eigenes Lebensinteresse zurechtlegt, was über den hier eingerichteten Schulbesuch zu erreichen ist. Möglichst erfolgreich sein heißt dann, den zukünftigen Erfolg allein an den Kriterien zu bemessen, die alle bereits ihren kapitalistischen Stempel tragen. Alle vorgestellten Karrieren zielen später auf ein möglichst günstiges, ich mache es mal in der abstraktesten Weise, möglichst günstiges Verhältnis von Geld und Arbeit im Beruf. Das hat drei kapitalistische Stempel von vornherein. Man hat es nicht in der Hand, was aus einem wird, möglichst günstig, das ist der Verweis auf die Anarchie des Marktes. Zweiter Stempel, da ist unterstellt, dass man keine eigene Geldquelle besitzt, sonst müsste man sich nicht darum bemühen, keine eigene Geldquelle besitzt. Und die Herstellung dieses Verhältnisses von Geld und Arbeit heißt ja auch, man muss es sich in fremden Diensten verdienen. Und damit ist der dritte Stempel automatisch angesprochen. Ohne Geld ist der Zugriff auf Lebensmittel, wird der Zugriff auf Lebensmittel von der Klasse der Privateigentümer verweigert. Was anderes als die Reflexion von Lebensinteressen, darauf erlaubt der schulische Vorlauf überhaupt nicht. All das, behaupte ich mal, ist sozusagen Selbstverständlichkeit und Inhalt der Gewöhnung im Konkurrenzlernen. Damit ist aber das Konkurrenzsubjekt noch nicht fertig. Zusätzlich wird es ausgestattet in 4 Abteilungen. Erstens mit Urteilen, und zwar mit falschen Urteilen, über die ihm zur Verfügung stehenden Erfolgsmittel in der Konkurrenz. Zweitens darüber mit einer Stellung über sich selbst als Konkurrenzsubjekt ausgestattet. Drittens wird er in die Moral und in die Tugenden der Konkurrenz, von denen es einige gibt und einige notwendig sind, eingeführt. Und viertens darin erzogen, das nimmt in der heutigen Schule einen immer breiteren Raum ein, darin erzogen, mit Siegen und Niederlagen in der Konkurrenz, in der Schulkonkurrenz angemessen, also nicht störend und auch nicht resignierend umzugehen. Dazu jetzt einige Erläuterungen. Ich fange mal mit dem ersten Punkt, mit den falschen Urteilen über die Erfolgsmittel an. Das kann ich kurz machen. Die zentrale falsche Lehre über dieses Mittel ist, dass man den Erfolg in der eigenen Hand hat. Das ist eine Lehre, die der Nachwuchs auch praktisch zu beherzigen hat. All das, wozu man es in der Schule und im Leben bringt, das hat dem Schüler als Resultat seiner Anstrengung zu gelten. Und es sieht sich übrigens sehr, sehr oft der Schüler in dem Urteil, in diesem Fehlurteil bestätigt, wenn er mit schlechten Noten dafür bestraft wird, dass er es an Fleiß hat fehlen lassen. Negativ über das Fehlenlassen von Leistung gilt eben als unabweisbar, was positiv Erfolg, Anstrengung als positives Erfolgsmittel nicht zu haben ist. Falsch ist diese Lehre, das haben wir schon zusammengetragen, denn erstens ist, wie gesagt, das allgemeine Konkurrenzergebnis vorgegeben. Zweitens ist keine Note der quantifizierte Ausdruck von individuellen Leistungen, sondern immer nur der quantifizierte Ausdruck einer individuellen Leistung, die an der Leistung aller anderen Schüler relativiert wird. Und schließlich ist die Verknüpfung der individuellen Leistung nach dieser Durchschnittsberechnung mit einer Note oder zusammengefasst als Zeugnis ein hoheitlicher Akt, den der Lehrer nach seinen eigenen Vorgaben und Kriterien zu vollziehen hat. Aber genau diese hoheitliche Verknüpfung, das ist denn das Zeugnis, durch die Erziehungsbeamten, diese Verknüpfung soll sich das falsche Bewusstsein des Schülers selbst als sein Resultat, das Resultat seiner Anstrengung zurechtlesen. Soweit nur kurz der erste Punkt. Der zweite. Erziehung zum Konkurrenzsubjekt produziert eine Stellung zu sich selbst, die ist schlimm. Es ist nämlich, da kann ich mich beziehen auf einen Punkt, den Jonas schon angesprochen hat, es ist nämlich mit diesem Konkurrenzlernen zugleich das Fundament für das für Konkurrenz notwendige, für die für Konkurrenz notwendige Form von Selbstbewusstsein angelegt. Nicht für jenes Selbstbewusstsein, das halt, es ist schon erwähnt worden, das halt nichts anderes ist, als sich gescheit über sich selbst, seine eigenen Anliegen, seine eigenen Mittel, seine Lebensumstände klarzumachen. Das ist es nicht, um das es geht. Geschätzt und gebraucht wird das Selbstbewusstsein in anderer Form. Wenn nämlich dem konkurrierenden Schüler eingeredet wird, er habe den Schulerfolg selbst in der Hand, dann wird ihm zugleich was Zweites attestiert. Dann wird ihm zugleich attestiert, dass er das Zeug für den Erfolg irgendwie schon in sich habe. dass er die Potenz in sich habe, sich gegen andere durchzusetzen. Es gilt dann in diesem Urteil, jedermann gleichermaßen als Herr seiner Potenz, die er in der Lernkonkurrenz dann nur noch zum Einsatz bringen muss. Und genau dieses Urteil, dieses falsche Urteil sollen sie sich als Stellung zu eigen machen. Sie sollen sich als Stellung zu eigen machen, was von ihnen an Konkurrenzanstrengungen verlangt wird. Das sollen sie als ihre Eigenschaft, als ihre Potenz begreifen. Und, wenn auch nicht als Garantie für ihren Erfolg, so doch mindestens als deren zentrale Bedingung an sich wertschätzen. Wenn das ankommt, dann haben wir den Schüler vor uns, der mehr oder weniger große Stücke auf sich hält. Und dann sind sie auch zugleich zusätzlich auf dem Weg, sich für sehr erfolgsberechtigte Schülerpersönlichkeiten zu halten. Ich habe die Potenz zum Erfolg und ich bin als Person XY zum Erfolg berechtigt. Beides nichts als Selbstbefunde, die nur die Ausgangslüge der Konkurrenz widerspiegeln. Ich habe es selbst in meiner Hand. Darüber arbeiten sich übrigens diese heranwachsenden Persönchen dann zugleich zu einer nächsten erwünschten Leistung vor, nämlich zu der Leistung, dieses Urteil über sich selbst von einer mehr oder weniger vortrefflichen, erfolgsberechtigten Person abzutrennen von dem, was ihnen zukünftig an tatsächlichen Erfolgen von der Schule bescheinigt wird. Übrigens genau wegen dieser Trennung wird diese Sorte Selbstbewusstsein so geschätzt. Möglichst an dem Urteil über sich, seine Potenz, seine Erfolgsfähigkeit oder Erfolgsberechtigung festhalten, wenn das Zeugnis mal wieder nicht wie gewünscht ausgefallen ist. Ich bin doch eine hochwerte Person. Oder dass man eigentlich mehr verdient hätte, als man erreicht hat. Dass man es den anderen beim nächsten Mal oder überhaupt schon zeigen würde. Das ist der beim selbstbewussten Konkurrenzobjekt erwünschte Standpunkt zu den Resultaten der Konkurrenz selber. Darüber vermittelt sich jenes Bild über die Schule, mit dem ich vorhin eingestiegen bin als Zitat von Schülern, dass die Schule eigentlich auf diese Art und Weise das Mittel für sie ist. Dass sie eigentlich als Betätigungsfeld ihrer, ich nenne es mal so, persönlichen Freiheit ist. Idealistisch zusammengefasst, ich darf, ich kann und letztlich hängt alles ganz von mir ab. Als allseits in der Schule motivierte, ermunterte Aktivisten dieses Vergleichs, eines Vergleichs, dem sie unterzogen war, entdecken Sie an den Bedingungen, unter denen Sie zu lernen haben, unter denen Sie allein Ihrem Schulerfolg nachgehen können, dann weder die Beschränkungen bzw. den Angriff auf das Lerninteresse, noch die von vornherein feststehende Relativierung Ihres Erfolgsstrebens. Alles gilt Ihnen als gute Gelegenheit, weswegen die gegenteilige Erfahrung, dass es manchmal eben nicht hinhaut, auch wie genannt idealistisch verarbeitet wird, dann ist die Schule eben nicht so, wie sie sein sollte. Dann werden Freiheiten, mehr Freiheiten für die Schüler gefordert. Dann fordern kritische Schüler, das waren ja auch Inhalte von diesen Bildungsstreiks, mehr Mitbestimmung, mehr eigenständige Projekte, mehr Beteiligung am Lehrplan und Ähnliches. In meinem dritten Punkt habe ich gesagt, braucht es für die Konkurrenz eine dazugehörige Moral. Die speist sich unter anderem, ich führe das nicht alles aus, daraus, dass Konkurrenz dann nicht wie gewünscht läuft, Wenn in dem Gegeneinander, wenn in dem veranstalteten Gegeneinander nicht zugleich die Organisatoren der ganzen Veranstaltung, also die Lehrer, und die Mitschüler, die Mitkonkurrenten, respektiert werden. Praktizierte Rücksichtslosigkeit ist in der ganzen Konkurrenz nur dem Veranstalter, nur dem Lehrer erlaubt. Nicht aber den konkurrierenden Schülern. Schüler, die in der Schule zur Anstrengung gegeneinander ermuntert werden, die also in ihrer Anstrengung, ob sie einen Begriff davon haben oder nicht, immer gegen ihre sogenannten Klassenkameraden anlernen müssen, werden zugleich daran erinnert, in der Konkurrenz, dass nicht sie es sind, denen die Entscheidung über die Konkurrenzerfolge und Konkurrenzniederlagen obliegt. Dass sie schon gar nicht in der Konkurrenz Mittel einsetzen dürfen, die der Konkurrenz, die der Lernkonkurrenz fremd sind. Also etwa Mittel, die sie aus den Auseinandersetzungen, konkurrierenden Auseinandersetzungen von mir aus auf der Straße mit Gangs oder auf dem Schulhof anwenden. Dass andere über den Wert und die Bedeutung ihrer Leistung zu entscheiden haben, das haben sie ebenso zu akzeptieren und zu respektieren, wie auch das Gesamtergebnis, von dem ihr Lernergebnis immer ein Teil ist. Das sind die Erziehungen zu Respekt, Toleranz, Hilfe, Fairness, Erziehung zur Gemeinschaftlichkeit und so weiter. Das führe ich nicht im Einzelnen aus. Eine wichtige Abteilung der Moral ergibt sich aus dem Leistungsvergleich selber. Wenn die Ergebnisse dieser Sorte Kindersortierung in Form von Zeugnissen und den daran geknüpften Berechtigungen oder dem Versagen der Berechtigungen verkündet werden, dann müssen nämlich Schüler gewappnet sein, das heißt mit einem Maßstab ausgerüstet werden, mit dem sie die Resultate der Leistungsvergleicherei auch dann akzeptieren können, wenn diese den Vorstellungen, die sie sich von sich selber zurechtgeschustert haben, und ihrer Erfolgsperspektive so gar nicht zusammenpassen. Wenn es auseinandergeht und der Maßstab, den sie lernen, den sie in dem Leistungsvergleich lernen, ist nichts anderes als die Prüfung der Ergebnisse auf ihre Gerechtigkeit. Wo jedes Ergebnis nur etwas gilt im Vergleich zu den Ergebnissen aller anderen Schüler, da stellt sich der Gerechtigkeitsstandpunkt ziemlich prompt ein. Ist denn auch wirklich bei allen mit der gleichen Elle gemessen worden? Heißt denn die entscheidende Fragestellung bei Schülern? Eine Fragestellung, die deswegen so ärgerlich ist, weil sie sowohl die Zustimmung zu der Elle, die da angelegt wird, als auch von der Zustimmung zu dem Zweck zeugt, zu dem die Elle angelegt wird. Das ist alles abgehakt, wenn man fragt, ist denn da gerecht beurteilt worden? Ob die gelernte Sache richtig ist? Ob das Verfahren der Lernkontrolle vernünftig? Ob die Zwecke, denen sie dienen, Schülerinteressen förderlich sind? All diese eigentlich zur Sache gehörigen Beurteilungsmaßstäbe werden dann von der Gerechtigkeitsmoral, ich sag mal, plattgewalzt. Wenn das Verfahren, mit dem einer Leistung eine Note zugeordnet wird, bei allen gleichermaßen zur Anwendung kommt, dann hat die Schulwelt auch für den Einzelnen ziemlich in Ordnung zu sein. Dann erhält eine Lernveranstaltung, deren Resultat darin besteht, dass ein großer Teil der Schüler von weiterführenden Schulen ausgeschlossen wird, die Verdummung bei anderen der Inhalt des Lernens ist, die Gleichgültigkeit an Prinzip des Leistungsvergleichs, dann erhält dieses Lernen nach der Prüfung auf Gerechtigkeit der Vergleicherei das Prädikat moralisch wertvoll. Natürlich die anwesenden Schüler wissen das, will noch jeder Schüler nicht gerechte, sondern die gute Note. Wenn also Gerechtigkeit eingeklagt wird, wenn ein Schüler meint, er hätte eine falsche Note bekommen, eine ungerechte, ist das Heuchelei. Es ist deswegen auch nicht sicher, muss man einfach festhalten, ob es Schülern immer gelingt, ihre schlechtere Note in der Gewissheit gut zu verarbeiten, dass es dabei wenigstens mit gerechten Dingen zugegangen ist. Naja, und wenn die Note, die man erhält, so gar nicht zum Selbstbild passt, dass der Schüler sich in der Konkurrenz verfertigt hat, dann ist sie eigentlich immer ungerecht. Und dann muss, und das ist die vierte Leistung in der Erziehung zum Konkurrenzsubjekt, dann müssen alle möglichen pädagogischen Maßnahmen ergriffen werden, mit denen dafür zu sorgen ist, dass der Schüler weder resigniert noch aus dem Ruder läuft oder auf andere Weise Gerechtigkeit für sich herstellen will. Zunächst wird das Selbstbewusstsein angestachelt. Zunächst wird dem Menschen gesagt, tu was, setz dich auf den Hosenboden, du hast das Zeug dafür, dann wird was aus dir. Und nachher muss dasselbe Selbstbewusstsein wieder, wie es heißt, abgekühlt werden. Cooling out heißt übrigens die Strategie. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das heißt wirklich so in der Pädagogik. Ich mache mal ein Zitat. Es geht darum, eine angeheizte Motivation wieder abzukühlen, den Schülern eine realistische Selbsteinschätzung zu vermitteln und sie mit ihrem Misserfolg aussöhnen. Du bist eben der Versager, das als Urteil des Lehrers, das ist eben ungeschickt, das versöhnt wenig den Misserfolg in der Schule mit dem Selbstbild des Schülers. Er schon kennt man, du bist praktisch begabt, du hast eine wunderschöne Handschrift, auch wenn nichts davon stimmt, was du mit dir zu Papier bringst. Wenigstens hast du dich bemüht und so weiter und so fort. Lauter verlogene Kompensationsbemühungen, mit denen das Selbstbild mit dem Misserfolg dadurch in Deckung gebracht wird, dass dem Lehrer die Tricks nicht ausgehen, dem Schüler auf schulischen Nebenfeldern, von mir aus auch außerschulischen Nebenfeldern, jene Anerkennung unter die Weste zu jubeln, die ihm fehlt, weil er auf den Hauptfeldern verloren hat. Übrigens, dass man diesen Sachverhalt, der inzwischen ein Hauptgegenstand der Pädagogik geworden ist, auch einmal ganz umgekehrt angehen könnte. Dass man sich also statt Techniken zu ersinnen, mit denen das Selbstbewusstsein des Schülers mit seinen Niederlagen versöhnt werden soll, dass man sich stattdessen auch immer der Frage zuwenden könne, wie den Schülern das Verliererschicksal erspart werden könnte, das liegt völlig jenseits des Fragehorizonts der pädagogischen Fachleute. Dass sich Schüler in diesem geistigen, psychologischen Selbstbetrug einrichten, ist also das Ziel. Einrichten und dann weiter in der Schule zumindest mitmachen. Irgendwie mitmachen. Aber manchmal schießen diese Resultate der Versöhnung bei Schülern auch über das angestrebte Ziel hinaus. Zum Teil angestachelt durch die Umwelt, indem jeden weiß gemacht wird, dass er Superstar ist oder das Zeug zum Superstar hat. Und dann inszenieren schon mal Schüler Formen von Anerkennungskonkurrenz unter sich selbst, zum Teil auch in der Schule, im Unterricht, nach rohsten und gemeinsten Kriterien, die muss ich nicht aufführen. Unter denen hat dann nicht nur der Schüler zu leiden, sondern manchmal die Schule, der Unterricht, manchmal auch der Lehrer. Unterricht geht dann eben nicht mehr. Der geht dann nicht, vor allen Dingen dann nicht, wenn Schüler die Konkurrenz um Anerkennung für wesentlicher halten als die Erfolge in der Lernkonkurrenz, die ihnen die Schule aufdrückt.
Darf
mein Schlusswort. So, wie gerade dargestellt, ist die Durchführung der Lernkonkurrenz selber, die Sortierung und Vorsortierung der Schüler auf die Position der Klassengesellschaft, zugleich ihre Erziehung zu selbstbewussten Konkurrenzobjekten. Verläuft die erfolgreich, und leider muss man feststellen, sie verläuft nur zu erfolgreich, dann haben Schüler folgende bürgerlichen Dummheiten, folge konkurrenznützlichen Einstellungen drauf und sich in folgender adäquaten Sittlichkeit geübt, die sie dann nicht nur für die Schule, sondern auch sed vita für das Leben gelernt haben. Das ist erstens, jeder hat mit seiner Anstrengung seinen Erfolg selbst in der Hand. Er muss nur die dafür von dieser Gesellschaft ihm dankenswerterweise bereitgestellten Mittel richtig nutzen. Das ist sein Erfolgs- und Leistungsbewusstsein. Und das fasst sich bei ihm als Urteil über die Freiheit, die er als Konkurrenzsubjekt hat, zusammen. Jeder hat gleichermaßen Zugang zur Lernkonkurrenz. Niemand wird vorher ausgeschlossen. Und jedem wird gleichermaßen attestiert, auch das Zeug dazu zu haben, sich in ihr durchzusetzen. Das prägt das Selbstbewusstsein des gleichberechtigten Konkurrenzsubjekts. Schulerfolg und Schulmisserfolg haben alle Schüler erst einmal selbst zu verantworten, haben sie gelernt. Was die Schule mit ihnen anstellt, haben sie als ihr Werk oder als ihr Versäumnis zu begreifen. Ohne Leistung eben kein Erfolg. Jede Niederlage ist der Preis, weiß dann das Konkurrenzsubjekt, den es für fahrlässigen Umgang mit seinen Freiheiten unter gegebenen Bedingungen zu zahlen hat. Gerechtigkeit ist so ziemlich der einzige zugelassene Kritikmaßstab. Ja, wenn alle mit derselben Elle gemessen werden, dann darf man sich nicht beschweren, schon gar nicht über die Elle und den Zweck des Messens. Das ist die Gerechtigkeitsmoral des Konkurrenzsubjekts. Und die notorischen Verlierer in der Lernkonkurrenz dürfen sich dann eben unter Anleitung von Pädagogen auf Nebenschauplätzen um Anerkennung als Erfolgsersatz bemühen. Das ist der zum Konkurrenzsubjekt gehörige Selbstbetrug. Das Schöne an der Volksbildung, jetzt ist die Fragerin gerade nicht da. Das Schöne an der Volksbildung, so wie Sie hier in großen Zügen vorgestellt haben, ist nun, dass sich in der Erziehung zum Konkurrenzsubjekt einiges, ja das Entscheidende, was als moralisches Substrat der Erziehung aus dem ersten Teil übrig bleibt, bewährt, das, was an Sittlichkeit übrig bleibt, aus dem ersten Teil der Erziehung in den einzelnen Fächern, taugt dazu, das, was das Konkurrenzsubjekt an Urteilen über sich selbst und die Konkurrenz selbst zu fundieren. Es ist die Praxis der Konkurrenz, übrigens in der Schule und im richtigen Leben, diese Schulweisheiten, die sie aus dem Grunde, weil sie praktisch eine Rolle spielen, vor dem Vergessen bewahren, dann in der Konkurrenz täglich zum Einsatz bringen müssen. Vergessen können Sie das sachliche Material, die Unterschiede, die Nebenflüsse der Donau oder die Formel von Schwefelsäure und so weiter und so fort, den moralischen Substrat der ganzen Sache über Freiheit, Gerechtigkeit, Leistung und so weiter. Diese Weisheiten bleiben und die halten sich nicht etwa, weil sie richtig sind, sondern allein, weil sie nützlich sind. Das ist der Instrumentalismus der gesamten Erziehung, der zugleich ihr Funktionalismus ist. Nützlich sind, und zwar für Selbstbewusste, von der Güte dieser Konkurrenzveranstaltung, bei allen Nörgeleien über Ungerechtigkeiten, die immer nebenbei laufen, letztlich von der Güte doch überzeugte geistige und praktische Einheiten in der Konkurrenz selber. Das ist dann die Charaktermaske des Konkurrenzsubjekts. Sie betätigt sich um ihres eigenen Erfolgs willens und arbeitet sich dabei an Vorgaben ab, die gar nicht ihrem Interesse entspricht, die vielmehr dem Interesse der Bildungspolitik an einem ausgebildeten Staatsvolk entspringen, in welchem für alle Berufe und Zwecke der Klassengesellschaft jeweils ein adäquates, sortiertes Angebot bereitstellen soll. Als selbstbewusste Werkzeuge, das heißt ja Charaktermaske, dieser Zwecke betätigen sich gut erzogene Konkurrenzobjekte und setzen sich mit ihrer Anstrengung gegeneinander durch. Gelegenheiten dafür gibt es nicht nur in der Schule, sondern später nach der Schule das ganze Leben lang reichlich. Sie wissen das nicht, die Schüler, aber sie tun es. Um einen Spruch von Marx zu zitieren, der übrigens auch schon darauf hingewiesen hat, dass, und das ist ja eine Nebeneinsicht, die wir bei der ganzen Sache versucht haben rüberzubringen, in der Konkurrenz den Konkurrenten alles verkehrt erscheint.
Ich hätte da noch einen Bedarf für eine Ergänzung. Weil es ist ja nun so, in Bremen zum Beispiel, ich bin da jetzt nicht drin, aber man hört, dass in Bremen schlechte Schüler zumindest in einem gewissen Maße Förderpläne kriegen müssen, dass die Konkurrenz ein Stück weit ausgesetzt wird. Dass die Lehrer richtig dokumentieren müssen, wie sie denen wieder zu Schulerfolg verhelfen können. Kommt ja erstmal daher wie ein Dementi dessen, dass in der Schule um die Sortierung gerade geht. Ich denke nicht, dass das so ist, sondern dass man merkt ja, dass es von vornherein das höchste der Erfolgsmaßstelle oder der Förderpläne sowieso ist, dass die überhaupt einen Schulabschluss schaffen. Also nicht ein inhaltlicher Maßstab, der kann halt das und das nicht und das soll er lernen. Und dann wird ihm die Zeit dafür zu gegeben. Das wird nie aufgehoben. Also der Maßstab für sowas ist halt, und da sortiert sich, glaube ich, auf deine
die Frage von vorhin, ja.
Mit der Aussetzung der Noten hin. Das sind Maßnahmen, mit denen dieser eine Widerspruch, dass es ja dabei irgendwie auch noch ankommen soll, dass ich ein Mindestmaß an Bildung, wie sie halt gebraucht wird, sachlicher und staatsbürgerlicher mitkriegen und deswegen zumindest bis zum Schluss in der Schule bleiben soll. Ungefähr so würde ich es einsortieren.
Ja, das ist korrekt. Eigentlich müsste man jetzt noch einen Teil anschließen. Aber das machen wir jetzt nicht. Vielleicht kann man den irgendwann nochmal lesen. Der Teil, der sich anschließen müsste, hieße, er hat ja eben eigentlich das entscheidende Stichwort gegeben, dass als Resultat der Schule tatsächlich auch erkannte Dysfunktionen rauskommen. Eine davon ist ja, wenn das Lernen so organisiert ist, dann werden bei einigen nicht mal die notwendigen Bedingungen für die Beteiligung an der Konkurrenz hergestellt. Da muss man da überlegen, ob man da nicht fördern soll. Nicht damit, das hat er ja gesagt, völlig korrekt, damit sie gescheit was lernen, sondern damit sie sich wieder einfädeln. Das ist die eine Abteilung. Das, was vorhin über die Oberschule gesagt worden ist. Oberschule in Bremen ist ja oder wird ja die Zusammenfassung der beiden Restschulen werden. Mit Möglichkeiten und so weiter. Die Zusammenfassung der beiden Restschulen. Über die beiden Restschulen ist inzwischen ein gesellschaftliches Urteil in der Welt. Das heißt, diejenigen, die da abserviert worden sind, die den Übergang zum Gymnasium nicht geschafft haben, die sind in vielen Fällen tatsächlich ziemlich unbrauchbar gesellschaftlich. Die Klagen von Lehrherren sind nicht nur Ideologie, sondern da ist durchaus immer was dran. Deswegen gibt es durchaus auch in bestimmten Abteilungen dieser neu zusammengefassten Restschulen die Überlegungen, inwieweit man nicht auf die Fixierung von Leistungsvergleichs in Noten, gerade weil sie dazu führen, dass die Schüler dann total die Lust am Lernen verlieren, ihnen ausgetrieben wird, verzichten muss, um so etwas wie eine Grundlage für spätere Brauchbarkeit auf jeden Fall nochmal herzustellen. Übrigens, es gäbe noch eine ganze Reihe weiterer Punkte, was ich am Schluss angedeutet habe, über die Verselbstständigung der Anerkennungskonkurrenz gegen die Schule. Da arbeitet die Schule sich fürchterlich ab. Diese Sternchengeschichte, die der Jonas gemacht hat, ist im Prinzip schon so etwas wie die Einführung von...
Bitte? Auch, ja. Eine kompensatorische Maßnahme genau. Gegen das, was sie anrichten.
Genau das ist es. Und da kann man auch eine ganze Reihe weiterer Geschichten, die in diese Richtung, in diese Logik fallen, benennen.
Ich weiß zwar, dass man damit ein neues Thema aufmacht, aber ich will das trotzdem mal als Behauptung in die Welt setzen. Du hast ja vorhin erläutert, worin der Widerspruch ganz grundsätzlich besteht, dass die Subsumption des Lernens unter die Konkurrenz ein Angriff auf den Lern- und Leistungswillen der Schüler praktisch ja. ist. Einerseits eine Anstachelung davon und gleichzeitig eine Subsumption.
Richtig.
Und ein Angriff drauf. Und eigentlich ist auch die gesamte Schulreformdebatte überhaupt nichts anderes als ein ständiges Herummanipulieren an diesem Widerspruch unter dem Gesichtspunkt, wie kriegt man beides? Also eine Vermittlung, was kommt raus mit der Grundausstattung an Wissen und Moral? Zusammen mit der gleichzeitig gewollten Sortierung. Also ich glaube, sämtliche Beispiele, die einem da einfallen, die passen alle unter dieses, da wird der Widerspruch bemerkt, auf beiden Seiten wird festgehalten und es wird je nach Konjunktur und je nach auch Laune der Bildungspolitik mal so und mal so in dieser Frage entschieden.
Eine Ergänzung, lass mich noch eine Ergänzung machen. Eine Ergänzung dazu. Ganze Teile der gegenwärtigen Schulreform scheinen zunächst mal da nicht rauszufallen. Nämlich alles, was nach PISA gemacht worden ist, Verkürzung der Ausbildungszeit, vorzeitige Einschulung, Kindergarten als Vorschule organisieren, also insgesamt mehr Leistung in die Schule in kürzerer Zeit reinpacken. Das hat in der Tat erstmal den Ausgangspunkt, ja, wir müssen die Schule den Erfordernissen einer Standortkonkurrenz unterwerfen. Aber das verschärft natürlich genau die Widersprüche, die Margret nochmal zusammengefasst hat und führt jetzt umgekehrt dazu, dass man sich immer überlegen muss, wie kriegt man die in den Griff.
Ich habe trotzdem ein Bedürfnis.
Eine Ergänzung haben. Dazu gehört zum Beispiel auch, meine ich, dass es aus einer Abteilung Bildungspolitik gibt, die sagt, ja, und dann nehmen wir doch einfach mal ein Stück Abstand von diesem Ideal des Zusammenpassens des schulischen Konkurrenz. Resultat zu dem Arbeitsmarkt. Dann lassen wir die ruhig länger drin, dann sollen sie ruhig ein bisschen länger was lernen, dann wird sich dann schon rausstellen, wer von wem angestellt wird. Also auch das gibt es ja, dass man gar nicht dem so fürchterlich hinterherhängt, dass das wirklich zu dem jetzt passen muss, quantitativ, was dann von wem auf dem Arbeitsmarkt verlangt wird.
Ich finde das alles sehr richtig, aber ich habe ein Bedürfnis, eine etwas einseitige Tendenz der Befragung, sagen wir mal, zu kompensieren. Nämlich, dass man an den Widersprüchen und Betriebsunfällen und dem Umgang damit an der Schule sich sehr, sehr aufhält. Man muss mal umgekehrt sagen, dieser Scheißladen schafft bislang immer genau das, was von ihm verlangt wird. Der kriegt die Idioten zustande, die geistig, inhaltlich und, das war die Sache mit dem Leistungslernen als Erziehung zu einer Lebenspraxis, die sich der kapitalistischen Welt als eine einzige Bewährungsprobe für ihren Erfolg stellen. Diese Arschlöcher kommen raus. Übrigens, die kommen auch geistig gelungen raus. Ich erzähle jetzt mal einen schlechten Witz, den sich studierte Leute erzählen und die können darüber lachen. Was ist der Unterschied zwischen einem Jurist und einem Arzt? Das ermittelt man so. Man stellt beide vor die Aufgabe, lernt gefälligst das Telefonbuch von Bremen auswendig. Was antwortet der Jurist? In welchem Gesetz ist das vorgeschrieben? Was antwortet der Arzt? Bis wann? Darüber können die prima lachen. Und was sie zu Protokoll geben ist, welche geistige Verrohung sie in der Frage des Lernens, des Wissensaufnehmens über sich haben ergehen lassen. Was denen zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Man lernt was von einem verlangt wird, zu lernen. Man lernt auch nach der Logik, was von einem verlangt ist, zu lernen. Man nimmt Lernen, geistige Betätigung, Weltaneignung nicht als, naja, was gibt es denn da rauszukriegen über die Welt? Wann haben wir es denn mal rausgekriegt? Ja, also nach der Seite hin gelingt eine Untertänigkeit, eine Anpassung im Gebrauch des Geistes selber. Nur mal zu sagen, nein, da gelingt auch sehr viel.
Nein, das
ist was Furchtbares. Ja, ja, ich habe das schon verstanden.
Wenn ich schon Bildungspolitiker sein,
ja,
damit ihr bei dem wachsenden Grad von Analphabetismus einfällt, dann sind doch die Noten weg.
Ja.
Verstehst du? Ja. Also der Sache nach ist es eine so brutale und zynische Reaktion, ja, auf die Tatsache, aus welchem Geisteszustand sie Leute aus der Schule entlassen.
Dieses,
ja,
dieses Zurechtrücken, von dem Jonas eben sprach, findet übrigens ihren Niederschlag. Sein Niederschlag auch gerade in diesen Kompensationsmaßnahmen. Ja. Wenn man die sich anschaut, muss man immer feststellen, die sind ziemlich halbherzig organisiert. Dann ist zum Beispiel die Verlängerung von Schulzeit, die Ganztagsschule gerade an Hauptschulen und Realschulen, weniger Fördermaßnahme als schlichte Aufbewahrungsmaßnahme. Dann stellt sich heraus, dass zum Beispiel, das eine Beispiel reicht mir jetzt erstmal. Also das heißt es, das sind halbherzige Fördermaßnahmen, die darauf verweisen, das andere ist ihnen erstmal das Prinzip. Ich habe vorhin auf die Frage von dir gesagt, ja, die Noten werden sie weglassen, aber ist der Leistungsvergleich eigentlich weg? Der ist natürlich nicht weg. Da fragt jeder Schüler, es werden Arbeiten geschrieben und in den Arbeiten steht irgendwas drunter und was fragen die Schüler, wo stehe ich, was ist das für eine Note und so weiter und so fort. Es ist nicht etwa gegen diese Förderungsmaßnahme, das ist nur, dass sie vermissen die letzte quantifizierte Zusammenfassung des Leistungsvergleichs. Aber dass er nach wie vor als solcher stattfindet, stimmt.
Also man merkt, dass das Kriterium dieser Maßnahmen, das war jetzt der Einwurf von Margret, den ich nochmal unterstreichen will, das Kriterium dieser Maßnahmen ist nicht, in was für einem verheerenden Geisteszustand hinterlassen wir die Halberwachsenen, sondern das Kriterium ist, wie verhindern wir, dass die das Funktionieren von Schule durcheinander bringen und dass die die Funktion von Schule durcheinander
bringen. Beides, ja. Mhm.
So. Zur Not bringen sie den dafür dann zur Not sogar noch förderlich ein bisschen was bei.
Zum Gelingen der Funktion von Schule ist es eine erfreuliche Tatsache, dass man an einer Klausur, in der man als Lernstoff zu bewältigen hat, wenn man gesagt wird, ein bestimmter Gegenstand, wie sagen wir mal, das Verhältniswahlrecht, die Wahlen als einen nützlichen Gegenstand für unser Zusammenleben in der Gesellschaft zu betrachten, scheitern kann und trotzdem in der Lernweise den Bezug auf den Lernstoff als Material des Vergleichs und der Konkurrenz mit anderen Schülern durchaus dieselbe erwünschte Geisteshaltung produzieren kann. Man hat dann vielleicht nicht verlässlich abrufbar, wie das Verhältniswahlrecht funktioniert. Aber so ticken, dass man sich alles und jeden betrachtet als erstens eine Einrichtung für mich und eine Gelegenheit, eine Chance, bei der es zweitens darauf ankommt, dass ich mich nach fremden Anforderungen strecke und bemühe. Und darauf kommt es an und davon hängt was ab. Wie kriegt man doch auch so hin? Auch mit einer 5 in derselben Klausur, naja, dann weiß man halt die Details, wie das Verhältniswahlrecht funktioniert. Also das Problem hat man dann auch, ja, das viele dann nicht wissen.
Ja.
Aber
ja, das war ja gerade die Idee, so wird es zusammengeführt,
ja.
Dienst 1 und Dienst 2.
Was wir Gesellschaftsbild braucht man für den Erfolgsstandpunkt, ja, die selbstverständliche Unterstellung, dass alle Institutionen, die in dieser Gesellschaft existieren, eine bessere oder schlechtere Bedingung dafür sind und auch dafür eingerichtet und das auch der Maßstab ist, an dem ich sie kritisch messen darf. Das ist ja gleichzeitig damit hergestellt, dass das ja in dieser Gesellschaft gültige Kritikmaßstab ist.
Übrigens einschließlich der Konkurrenz selber.
Ja, also alles in dieser Gesellschaft darfst und sollst du kritisieren, nicht an dem Maßstab. Das ist an dem affirmativen Bewusstsein, das ist ja nicht, dass wir zu einem Ja und Amen sagen, sondern dass sie einen absolut gültigen Maßstab dafür kennen, woran sie es kritisieren können.
Das ist übrigens nochmal ein wichtiger Hinweis, weil wenn bei uns jetzt ein paar Mal das Wort Gehorsam oder Unterwerfung gefallen ist, das ist die Tour der Unterwerfung. Bei dem modernen, bürgerlichen, selbstbewussten Konkurrenzsubjekt ist sie immer die Sorte von kritischer Unterwerfung. Der hat an allem was rumzumeckern, aber die Maßstäbe des Meckerns, ist es gerecht einerseits, zweitens sind die Bedingungen so, wie ich sie mir in meinem Kopf zurechtgelegt habe als Resultat der Schule, nämlich Bedingungen für mich. Das sind die beiden entscheidenden Kritikmaßstäbe. Und mit denen läuft der Mensch ein Leben lang durch die Gesellschaft. Ja, und das ist die Unterwerfung, wollte ich noch sagen.
Ich habe noch mal eine Bemerkung zu dieser Aufhebung der Zensurenlebung, sagen wir mal in den ersten drei Klassen oder auch 6., 7., 8. Klasse. Da wird doch einerseits oft behauptet, die Zensur sei sozusagen Attest für Wissen. Ist nicht die Aufhebung der Zensierung geradezu der Beleg dafür, dass die Zensur etwas ganz anderem dient? Denn ansonsten müsste man sie doch nicht aufheben.
Also so ist es nicht gemeint von denen, die sowas machen, aber eine von ihren Unwahrheiten entlarven sie damit schon.
Gnadenlos der Frage, wie wirkt die Zensur auf die Lerngemeinschaft der Kinder? Ja. Einerseits, andererseits. Falsche Frage stellt sich noch verstanden.
Alle diejenigen, die Erziehungswissenschaft studiert haben, wissen, dass das reflektiert wird über die Frage, sind Lob und Tadel in Form von Noten motivierend oder demotivierend? Die Absurdität der ganzen Sache, die mal zu kippen und zu sagen, ja, dann lassen wir uns die Noten weg, wenn ihr nicht wisst, welche Wirkung das hat, die darf man sich nicht stellen.